Ihr hört Heir to the Empire, ein Star Wars Podcast. Hallo zusammen zum Heir to the Empire Podcast. Wir sprechen über The Acolyte Folgen 3, 4 und 5 und es ist extrem warm. Also bei mir zumindest. Ich denke bei meinen Freunden und Co-Hosts hier auch, weil heute sind neben mir dabei der Daniel.
Hallo zusammen.
Und der Tom.
Hallo liebe Menschen und die, die es noch werden wollen.
Und ich bin der Dennis. Hallo zusammen.
Hallo Dennis.
Hallo.
Um deine Eingangsfrage zu beantworten, ja, es ist sehr heiß, ich fühle mich wirklich wie in Vader's Castle auf Mustafa und bin kurz davor zu verbrennen und mich dann in den Cyborg umbauen zu lassen mit ordentlicher Klimatisierung.
Integrierter Klimatisierung, das wäre ein Träumchen. Ob das Vader hat, ob wir das erfahren werden, das wäre sehr interessant zu wissen. Ja, schauen wir mal, vielleicht kommt das ja irgendwann mal als Erklärung. Aber ich glaube, wir wollen ja heute gar nicht über Vader sprechen, aber auch über eine dunkle Macht, die am Horizont aufgegangen ist bei The Acolyte. Aber bevor wir gleich in diese Serienbesprechung reinstarten, möchten wir einfach noch so ein paar, man nennt es im Volksmund Disclaimer raushauen. Und zwar alles das, was wir jetzt gleich erzählen werden, das ist natürlich unsere Meinung. Jeder hat natürlich sein eigenes Bild, aber ihr wisst auch, dass es bei uns immer sehr positiv zugeht. Wir versuchen natürlich immer, das Positive aus dem zu ziehen, was wir sehen und nicht irgendwie in die Negativität zu verfallen. Natürlich kann man Dinge auch kritisch betrachten und sollte man vielleicht auch sogar, aber wir versuchen natürlich, die Kritik immer auf dem positiven Level zu halten. Also nennt uns gerne Fanboys, aber Wir freuen uns einfach, dass Star Wars so viel Sachen aktuell bringt. Und natürlich eine Sache noch, die ist quasi ergänzend zu dem, was wir jetzt gerade gesagt haben. Wird es so sein, dass oder wollen wir es so machen, natürlich, dass wir diesen ganzen aktuell aufkeimenden Hass in der doch sehr gespaltenen Star Wars Community rund um The Acolyte. Einfach, wir wollen dem keinen Platz geben. Deshalb ist das erste und auch das letzte Mal, dass wir es so bewusst jetzt hier in dieser Folge ansprechen. Ja, und dann wollen wir direkt in die dritte Episode starten von The Acolyte, die sich da nennt Schicksal im Englischen Destiny. Regie führt ein mir unbekannter Mensch namens Kogonada. Habt ihr schon mal von dem gehört? Ich hatte noch nichts von ihm gehört. Ich muss aber auch sagen, ich habe jetzt nicht nochmal nachrecherchiert, ob der irgendwie eine größere Nummer ist. Aber der hat auf jeden Fall zwei Folgen in der gesamten Acolyte-Serie, die er macht. Und zwar offenbar diese Folge und eine weitere Folge, die einen ähnlichen Bezug hat wie diese. Wir tauchen einfach mal ganz kurz ein, was in dieser Folge passiert und dann gehen wir auf unsere Gedanken ein. In der dritten Episode, also Schicksal, taucht die Geschichte in die Vergangenheit der Zwillingsschwestern Osha und May ein. Die Episode enthüllt ihre Kindheit in einem Hexenzirkel von machtsensitiven Hexen auf dem Planeten Brandok. Im Mittelpunkt der Erzählung stehen die Spannungen innerhalb des Hexenzirkels und zwischen den Hexen und den Jedi, die von dem Zirkel mit Argwohn und Feindseligkeit betrachtet werden. Ein großer Teil dieser Episode ist die Erforschung der philosophischen und moralischen Unterschiede zwischen den Jedi und den Hexen. Und der Hexenzirkel, der betrachtet die Jedi nämlich als Entführer, die Kinder aus ihren Familien entführen. Und somit ist das eine Perspektive, die der traditionellen Star Wars Erzählung, in der die Jedi als Helden angesehen werden, jetzt mehr Tiefe verleiht. Die Spannung spitzt sich dann zu, als die Helden beim Hexenzirkel eintreffen und es zu einer dramatischen Auseinandersetzung kommt. Osha, die sich im Hexenzirkel fehl am Platz fühlt, fühlt sich zu den Jedi hingezogen. Dies führt zu einem Zerwürfnis zwischen ihr, ihrer Schwester May, die den Regeln des Hexenzirkels treu ergeben sein möchte. Und der Konflikt erreicht seinen Höhepunkt, als May droht, Osha zu töten, um sie daran zu hindern, mit den Jedi fortzugehen. Dies führt dann auch zu einem tragischen Feuer, das den Hexenzirkel offenbar verwüstet und auch fast komplett aussterben lässt. Und die Weichen für die Zukunft der Schwestern sind gestellt. May scheint im ersten Moment tot, während Osha von Soul gerettet wird. Und der Jedi nimmt das Mädchen mit sich und möchte sie ausbilden, während May zurückbleibt und keiner weiß, dass sie noch am Leben ist. Das ist jetzt die kurze Zusammenfassung dieser Episode, die eine sehr rückblickslastige Episode ist. Eigentlich nur Rückblick. Wir kommen halt, wie gesagt, direkt in diese Vergangenheitsgeschichte. Fand ich jetzt prinzipiell auch sehr interessant. Wie sind denn eure Gedanken zu dieser Folge? Jetzt, wenn ihr einfach mal zurückdenkt vor 2 Wochen, Tom, was ist so dein Gedanke zu der Folge?
Ich fand es sehr spannend, weil da so ein paar Sachen drin waren, die ich entdecken konnte. Wir haben auch ein paar neue Sachen gesehen und jeder fragt sich jetzt natürlich irgendwie, was das für ein Hexenzirkel ist. Also ob haben die was mit den Dathomir-Hexen zu tun, weil es sind ja jetzt nicht nur Sabrak oder so, es sind auch andere Spezies dabei. Aber es scheint ja irgendwie im Outer Rim oder wo auch immer das jetzt stattfindet, noch andere Machtanwender zu geben außerhalb von diesen Jedi. Also es gibt halt jetzt die Jedi, die Sith, die Leute auf Jeddah, dieser Orden da oder diese Guardians of the Wolves heißen sie, glaube ich, und die Hexen auf Dathomir und die jetzt auch noch dazu. Und ja, das hat für mich ein paar Fragen aufgeworfen, auch diese Mond oder Mondfinsternis wahrscheinlich eher, das hat mich total erinnert an dieses angekündigte Spiel, das Star Wars Eclipse. Mhm. Weiß nicht, ob es da jetzt einen Bezug dazu gibt oder so. Ist jetzt wahrscheinlich zusammengesponnen, aber interessant oder ist mir auf jeden Fall mal aufgefallen. Und ja, man sieht halt hier und da ein paar Zitate an die Popkultur. Also als die Hexen da so einlaufen zu dieser Zeremonie, das hat mich sehr an Herr der Ringe erinnert, an so eine Szene in diesem Elfenwald, wo alles irgendwie so sakral ist und dann laufen die da ein. Und man hat das erste Mal ein Wookiee-Jedi gesehen, das fand ich total cool. Also man kannte ja Ganji schon, aber so ein Live-Action fand ich auch nochmal toll. Das war jetzt für mich ein total schöner Moment, dass man den mal live gesehen hat.
Mhm. Daniel, wie waren deine Gedanken?
Ja, ich fand auch, dass es unerwartet kam im ersten Moment, weil ich habe mich eigentlich stark darauf eingestellt, dass wir jetzt quasi schon die Story rund um Kel Naka sehen, da der ja im Cliffhanger zur Folge davor so angeteased wurde. Dann kam direkt auch dieser Wald und so, was ja irgendwie auf den ersten Blick ähnlich sah. Und dann auf einmal, okay, doch, wir sind hier ganze 16 Jahre früher und kriegen endlich mal ein bisschen ja das Mysterium gelüftet, auch wenn irgendwie alles, was wir erfahren, bei mir irgendwie 10 weitere Fragen aufgeworfen hat. Aber insgesamt fand ich es einfach mega cool, jetzt nach den Night Sisters, die wir in Ahsoka gesehen haben, hier quasi noch mehrere andere Machtnutzer zu sehen, weil lange Zeit war halt irgendwie Star Wars immer nur so gut und böse, hell und dunkel, Jedi und die Sith und es gab viel mehr nicht dazwischen, also jetzt zumindest im Live-Action-Bewegtbild. Es kamen dann Bücher, Comics, wo es immer schon sowas gab und The Clone Wars dann, aber ich find's einfach cool, dass jetzt nach und nach solche Dinge in den, ich nenne es jetzt mal plakativ, Mainstream Einzug finden und einfach ja mal andere Aspekte der Macht, was sich ja viele Fans, ich glaube wir drei auch eingeschlossen, immer gewünscht haben, dass mal Star Wars auch mal in eine andere Richtung, in eine neue Richtung geht und nicht immer nur, auch wenn es coole Stories gibt in bekannten Epochen, aber dass man sich einfach mal wohin bewegt, ja, wo es relativ unbekannt ist. Und was mir besonders gut in der Folge im Gedächtnis geblieben ist, ist quasi dieser Satz, wo es dann auch drum geht von Mother Anisea, dass es hier nicht um Gut und Böse geht, sondern um Macht. Also jetzt nicht im Sinne von die Macht, sondern Macht. Im Englischen heißt es Power. Und wer die Erlaubnis hat, es zu nutzen. Und dass die Jedi halt da irgendwie schon für Außenseiter auch ziemlich elitär rüberkommen und so das beanspruchen, so wir dürfen die Macht benutzen, wir dürfen Kinder mitnehmen und ausbilden, weil wir sind die guten Jedi und wir sind unfehlbar. So kommt es gut rüber und ich finde, das ist echt cool, einfach mal zu zeigen, nicht aus der Perspektive von Jedi, wie andere Leute so über die Jedi denken. Deshalb ja von mir Daumen hoch.
Ja. Also das stimmt, das ist für mich auch so einer der Punkte in dieser Folge gewesen, wo ich gesagt habe, Mensch, das zeigt halt auch einfach mal einen anderen Aspekt in dieser Galaxis, die ja doch auch ein ganzes Stück weit vor der uns bekannten Zeit spielt. Also wir haben ja schon gehört, um die 100 Jahre vor der ersten Episode, und dass hier die Schwestern der Nacht, du hattest sie gerade, Tom, ja auch angesprochen, die haben ja auch die haben ja auch die Macht quasi auf eine andere Art kanalisiert. Und das machen diese Schwestern oder dieser Hexenzirkel jetzt auch. Wir wissen halt jetzt noch so gar nichts darüber. Ich denke, auch das wird etwas sein, dass wir entweder in einer zweiten Rückblicksfolge, die aller Voraussicht nach in der übernächsten Folge stattfinden wird, weil dort der gleiche Director auch wieder dabei sein wird. Also ich gehe davon aus, dass dort auch eine zweite Rückblicksfolge passieren wird, dass wir dort ein bisschen was mehr über die erfahren. Und wenn nicht, dann hoffe ich, dass wir irgendwie mal ein paar Bücher oder irgendwas Literarisches bekommen. Weil das wäre schade, weil ich glaube, hier wird sonst echt eine ganze Menge verloren gehen, weil das schon sehr spannend ist, was hier gerade passiert. Und Tom, du sagtest auch, die Hexen von Dathomir, das sind ja meistens dann Saprak, wobei wir auch ja wissen, dass Morgan Elsbeth ist ja auch ein Mensch, sie ist ja auch eine Schwester der Nacht. Also dieser Schwester der Nacht Zirkel, das ist ja im Grunde auch einfach, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur ein Zirkel von Hexen, die zwar auf Dathomir angesiedelt sind, aber nicht nur von Dathomir kommen müssen. Das heißt also hier natürlich kann das auch sehr gut sein, dass wir hier sehr viel mehr noch erfahren oder sehr viel mehr Varianz noch in den Charakteren haben. Aber sie sind jetzt alle erstmal weiblich. Wir haben jetzt da auch auf dem Planeten zumindest auch nichts Männliches gesehen. Also auf dem Planeten schon, aber nicht in diesem Zirkel. Also ich finde es auf jeden Fall sehr schön, dass wir hier einen neuen Aspekt der Macht kennenlernen, aber auch sehen, dass die Jedi offenbar schon auch so ein bisschen strange unterwegs sind. Also wir sehen ja in der Serie auch ein paar Momente, wo Soul die Kids beobachtet, also May und Osha als junge Kinder, was natürlich so in dem Wald, da ist ein alter Mann, der ihnen folgt, das sieht schon ein bisschen strange aus. Aber es ist ja etwas, was auch nicht untypisch ist, dass die Jedi natürlich auch die machtsensitiven Kinder sich irgendwie an die Hand nehmen. Wobei auch die mir sehr alt wirken im Vergleich. Also wenn wir jetzt mal an Anakin denken in Episode 1, der schon als zu alt gekennzeichnet war. Ich weiß jetzt nicht, wie alt die beiden sind. Ich glaube, es ist irgendwo nachvollziehbar. Aber ich glaube, sie sind etwa so alt wie Anakin, vielleicht ein Ticken jünger. Aber dass da trotzdem gesagt wird, hey, die finden wir cool. Aber natürlich aus dem Aspekt, weil die ja auch anders geboren worden sind. Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Lasst uns mal über unsere Lieblingsmomente sprechen oder unseren Lieblingsmoment. Vielleicht kann man es auf einen reduzieren, vielleicht brauchen wir mehr. Aber Daniel, was war denn so dein Lieblingsmoment in dieser gesamten Folge?
Es ist immer schwer, so einen Lieblingsmoment rauszupicken. Aber als allererstes, was mir so in den Sinn kam, als ich die Frage jetzt gehört habe, war einfach dieses Ritual, weil es einfach was, ja, also es war irgendwie gleichzeitig mystisch, gleichzeitig auch was ganz anderes, wie man sich jetzt so die Machtnutzung vorstellt. Also gerade so, dass es irgendwie dann auch in Verbindung mit Gesang zum Beispiel jetzt dargestellt wird. Da musste ich auch denken an, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ich glaube, Ava Chris ist nicht auch so, dass sie die Macht als einen Song oder eine Melodie wahrnimmt.
Genau.
Ja. Und das passt so schön auch dann wieder irgendwie zur High Republic. Wir hatten es, glaube ich, in der letzten Folge drüber, dass da irgendwie gut erklärt wird, dass jede die Macht anders spürt. Der eine sieht einen Ozean, der andere Blätter im Wald und jetzt hier eben auch wieder sogar tatsächlicher Gesang in so einer Zeremonie und hat auch so einen ziemlich religiösen Touch für mich. Also ich mochte es einfach total gern und habe mir die Szene schon ein paar Mal wieder angeguckt und fand auch einfach wieder hier, wir hatten es letztes Mal auch drüber, die Musik in der Serie einfach echt toll, weil es immer so ein schön fließender Übergang ist zu bekannten Star-Wars-Klängen und dann doch wieder was Ungewohntes und das hält sich so schön die Waage und das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Tom, hast du denn einen Lieblingsmoment, den du festmachen konntest?
Ja, ich habe es ja jetzt schon angedeutet eigentlich vorher oder auch konkret schon benannt. Ich fand Kelnaka total cool, den zu sehen, wie der da reinkommt. Das hat mich schon begeistert. Aber ich fand auch, als man diese Sabrak, Mutter, Mother, wie heißt die gleich wieder, sieht, ich war richtig beeindruckt, wie gut die aussieht. Also wie gut sie die geschminkt und hergerichtet haben. Das waren, glaube ich, da war ich echt positiv überrascht, weil es wurde ja in der Vergangenheit immer mal den Serien vorgeworfen, dass wäre das Production Value so schlecht oder gerade bei Kenobi kann ich mich da an Sachen erinnern, aber auch, dass sich Leute bei Ahsoka beschwert haben, dass die Schminke irgendwie, ja, dass es Cosplayer gibt, die Leute besser schminken können als die in der Serie oder so in der Richtung. Und ich glaube, da kann sich jetzt aber keiner mehr beschweren. Also das hat mir sehr gut gefallen. Die Zeremonie fand ich auch cool eigentlich. Ja, doch, hat mir auch gut gefallen. Ich fand auch diesen Moment, als die Hexen so zusammen sind mit May und Osha und sie dann solche Machtspielchen da machen mit diesen Force Pushes und sie sollten da irgendwie blocken und so. Das fand ich eine ganz interessante Szene eigentlich, weil sie hat ja da mal so einen Faden hervorgerufen und so, und das sah schön aus und fand ich cool, um das einfach nochmal zu unterstreichen, wie die jetzt mit der Macht umgehen und was sie da so für einen anderen Ansatz haben als die Jedi jetzt zum Beispiel.
Ja. Also wenn ich so an meine Lieblingsmomente denke, ich habe zwei. Der erste ist in der ähnlichen Zeit wie deiner, Tom, als Jedi dann reinkommen, also in diese Behausung der Hexen. Und dann ist es der damals noch Padawan Torbin, der von einer dieser Hexen quasi verzaubert wird und dann, dass die Augen so ganz schwarz anlaufen und er so richtig ja, quasi einen Verstand verliert, oder zumindest den einen Anschein hat, weil er fällt ja dann auf die Knie und ist so komplett apathisch. Das fand ich eine sehr starke Szene, weil die so ein bisschen für mich den Eindruck vermittelt hat, hey, diese Hexen sind gar nicht mal so schwach. Die können offenbar richtig was. Erzürnt die mal nicht. Ja, sonst könnten die euch ganz schön gewaltig auf den Hintern hauen. Auch hier wieder der Bezug zu den Schwestern der Nacht von Dathomir, die ja auch, vor denen ja selbst ein Chief Palpatine damals Angst hatte, oder Darth Sidious in der Rolle, zumindest Respekt. Angst ist vielleicht was anderes, aber das war ja dann auch so ein Thema. Also man merkt, so mit diesen Hexen im Star Wars-Universum sollte man sich vielleicht nicht anlegen. Und eine zweite Szene, die gar nicht mal irgendwie besonders actionlastig war oder so, aber es war die Szene an Bord des Schiffs, als Osha in der Macht geprüft wird oder auf die Macht geprüft wird, wie man dann dieses Tablet mit dieses Handgriff-Tablet sieht und dann die Loth-Katze drauf, super schön. Und dass wir dann einfach den Bezug zu Episode 1 auch in dem Moment hergestellt haben, aber auch wie Saul hier Osha einfach so verarscht. Also, indem man sagt, ja, du hast recht, das ist genau das, was du sagst. Sie, nein, das ist das gar nicht. Und, ah, Mist, doch, hast du mich erwischt. Fand ich eine unglaublich coole Szene, die mir einfach so ein bisschen auch gezeigt hat, wie wichtig offenbar Saul auf jeden Fall diese beiden Kinder sind oder zumindest eins dieser Kinder, dass er sie schon auch irgendwie mitnehmen will. Und ich habe immer den Eindruck gehabt, Indara war so ein bisschen abweisend, aber Saul ist immer so diese Herzensgute, dieser Nahe, das Menschliche gewesen. Also ich bin da echt gespannt. Das waren so meine zwei Lieblingsmomente.
Ja,
Aber
alles schöne Momente, aber ich will gleich mal sagen, ich finde es unfair, dass du einfach, nur weil du jetzt hier heute moderierst, dann dir selbst zwei Momente gibst und
ja,
uns.
ich habe euch gesagt, ein oder mehrere. Ich habe nicht gesagt, nur ein.
Ich habe ja auch mindestens drei genannt, oder?
Daniel, hast du noch einen? Komm, dann wirf da noch einen
Ja,
rein.
gerade spontan habe ich tatsächlich gar
Ja,
keinen. Ihr habt schon alles
siehste.
abgedeckt. Aber ich habe eine Frage an euch, was zu meinem Moment ist, und zwar dieses Ritual. Das habe ich mir nämlich gleich mal dick markiert. Was denkt ihr, was dieses Ritual jetzt mit May gemacht hat und warum quasi jetzt auch die Jedi direkt, als sie dieses Mal auf der Stirn gesehen haben, so ein bisschen, boah, du hast dieses Mal, was habt ihr hier getan? Und es wurde halt nie so richtig aufgeklärt und es wird auch in den kommenden Folgen jetzt nicht unbedingt dargestellt, dass jetzt May ich sag jetzt mal, wie zum Beispiel Morgan Elsbeth, als sie da dann von den drei Müttern da quasi so richtig aufgepowert wird, so Level Up und noch zwei Schwerter und so. Da frage ich mich die ganze Zeit, was dieses Ritual denn jetzt im Prinzip gebracht hat. Ist es nur eine Art wirklich formelles Ritual mit einem Machtbranding, dass man quasi zu diesem Orden da oder wie auch immer sie sich nennen da, zu den Hexenzirkel da dazugehört, oder steckt da mehr dahinter? Und ich frage mich dann, ob es quasi vielleicht auch nur noch nicht vollendet ist, weil eben beide aus welchem Grund auch immer dieses Ritual vollziehen müssen, weil wir wissen ja immer noch nicht, was jetzt im Detail das Besondere an den beiden Schwestern ist. Da halten sie sich ja noch nach wie vor sehr bedeckt und ja, da, auch in den nächsten beiden Folgen wird da nicht groß drauf eingegangen. Da hoffe ich, dass da definitiv noch mehr kommt. Aber was denkt ihr? Wie ist euer Gefühl?
Also, wenn ich so drüber nachdenke, also dieses Mal, was May bekommt, das hat ja Mother Anisea auch, oder zumindest in einer ähnlichen Form. Aber diese anderen Hexen haben das ja nicht. Also zumindest habe ich keine gesehen, die noch so ein Mal hat. Ich habe das auch mal ein bisschen durchgeskippt und mal geschaut, ob da irgendwie noch was auffällt. Also ich glaube, dieses Mal hat eine Bewandtnis. Ich meine, es ist ja auch so, dass es heißt, dass May und Osha quasi von der Mutter Anisea quasi in der Macht oder durch Magie, oder durch ihren Zauber, ihre Hexerei geformt wurden und dann von der Saprak Lady, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, wir haben den Namen auch gerade, Coral heißt sie, so ist es richtig, Mother Coral, ausgetragen wurden.
Quasi wie eine Leihmutterschaft oder
so. Genau, so habe ich es jetzt auch
verstanden. Ja, stimmt, also macht Sinn, das habe ich mir jetzt gar nicht so genau, aber ja.
Und ich glaube halt,
May und Osha tragen ja auch den Nachnamen Anisea, wie eben Mother Anisea, stimmt.
Richtig. Und ich glaube halt einfach, dass dieses Mal, also hätte Osha, oder wären die Jedi nicht gekommen, hätte Osha wahrscheinlich das gleiche Mal gehabt. Und dann ist es ja, das ist ja immer dieses Bild des Fadens, der dann immer gezeigt wird, dass quasi es gibt zwei Enden und die gehören zusammen. Und das ist ja im Grunde das, was da offenbar irgendwie geformt werden sollte. Ähnlich, wir hatten es, glaube ich, auch in der ersten Übersicht gehabt zu The Acolyte, ähnlich das wie bei Rey und bei Kylo, dass es da quasi diese Verbindung in der Macht gibt, dass sie voneinander, dass sie sich vielleicht gegenseitig stärken, aber auch die Schwäche des oder den Schmerz des anderen dann auch spüren. Ich habe den Eindruck für mich bekommen, dass das Ziel ist, dass man hier quasi diese beiden doch für sich stehenden Individuen tief miteinander verbinden möchte. Aber Tom, du bist ja auch buchtechnisch bewandert. Hast du da ist dir das irgendwie mal irgendwo aufgekommen, dass du da vielleicht irgendwie noch eine Idee hast?
Mm-mm, gar nicht eigentlich. Also was mir noch aufgefallen ist, dass bei Kelnaka in seiner Unterkunft sind die auch irgendwie an den Wänden, diese Symboliken. Aber mich erinnert das eher an irgendwelche aztekischen oder Inka-Kornkreise oder diese Muster, so, weiß nicht. Das ist halt, ja, es soll ja offensichtlich irgendwas Mystisches sein. Es ist ja auch irgendwie so eine Dualität in der Macht, wo die eine halt ein bisschen eher die böse, dunkle Seite verkörpert und die andere eher die gute, helle. So habe ich das gesehen. Aber ob der Prozess oder dieser Ritus jetzt abgeschlossen ist oder nicht, das kam mir gar nicht so, der Gedanke, muss ich gestehen.
Ich fand in dem Fall jetzt auch, also ich glaube wahrscheinlich gerade auch für euch, ihr habt beide Kinder, also auch wenn es nur eine Serie ist, schon schwer mit anzusehen, wie so ein kleines Kind da steht und sich merklich mega unwohl fühlt und eigentlich gar nicht das möchte und so von familiären Gründen da sich genötigt fühlt, da dann ja zu sagen, ob sie denn diesen Schwur da, was sie gefragt wird, ob sie den Schwur da leistet und so weiter. Und das ist schon was, wo ich auch denke, wo mir diese Hexen so ein bisschen zwiespältig vorkommen, auf der einen Seite, weil gleichzeitig bekommt Osha dann ja die Erlaubnis und die Wahl, sich selbst zu entscheiden. Aber irgendwie, wenn die Jedi nicht gekommen wären, wäre ja trotzdem dieses Ritual vermutlich durchgeführt worden. Und das ist immer so eine Sache dann auch, wo ich sage, was möchten diese Hexen jetzt? Sind es wirklich neutrale oder gute oder sehen sie sich nur selbst so? Oder ist im Endeffekt dann auch wieder, was auch immer sie für ein Ziel, ihre Erhaltung ihres Clans, was auch immer, weil sie haben ja scheinbar außer die beiden keinen anderen Nachwuchs. Da kennen wir ja auch noch nicht wirklich die Gründe. Und trotzdem wird da dann im ersten Moment schon eigentlich nicht drauf gehört, was die eine von den Schwestern denn möchte. Und das ist dann für mich schon so ein Anzeichen, das sind nicht die Guten. Und bei den Jedi, so hochnäsig, wie sie denn auch waren, ich hatte jetzt schon nicht das Gefühl, hätte Osha gesagt, nein, ich möchte hier bei meiner Familie bleiben, dass der Saul sie dann auch nicht mitgenommen hätte. Klar, hat sie schon ein bisschen hier manipuliert mit, hier möchtest du dieses Lichtschwert haben, guck mal, wie schön das glänzt, so auf die Art. Aber
das Erste gibt's umsonst.
Aber trotzdem wird es da nochmal so dargestellt, dass der Jedi-Orden irgendwie ein wenig freier wirkt, in dem Fall jetzt, wobei es auch schwer ist, das richtig zu greifen, so finde ich.
Na gut, ja, also Sie haben ja in irgendeinem Nebensatz mal gesagt, auch dass sie vertrieben wurden oder dass sie als, ich weiß jetzt nicht mehr den genauen Wortlaut, auf jeden Fall mussten sie dort, wo sie vorher waren, mussten sie weg, weil dieser Kult offensichtlich anderen Parteien in irgendeiner Art und Weise Angst gemacht hat. Und ja, vielleicht gehört halt da so ein Ritus irgendwie auch dazu, oder ist es so ein, weiß ich nicht, so ein Ritual, was, ja, so ein Initiationsritus, oder irgendwie geben die Oberhexen dann die Macht an Jüngere weiter oder irgendwie sowas in der Richtung, das könnte ich mir vielleicht vorstellen.
Also ich glaube, was halt hier wirklich so dieser ausschlaggebende Punkt war, also was man ja immer jetzt im Hinterkopf behalten muss, da kommen 4 Jedi, 3 offenbare, zumindest Ritter, wenn nicht sogar schon Meister, und ein Padawan, die dort 2 Kinder abholen wollen. Das ist ja schon sehr ungewöhnlich eigentlich. Also das heißt, da muss ja ein Riesending, also eine Riesenexplosion in der Macht muss es da gegeben haben. Und vielleicht, das ist ja etwas, was ja auch aktuell immer so, auch in die Frage gestellt wird, ist halt der Moment, sind die beiden durch die Macht gemacht worden, so wie es Anakin offenbar ist, als der Auserwählte, oder sind die beiden halt wirklich dann durch Hexenmagie gemacht worden? Ich glaube, das Zweite, was erklären oder was immer noch dann Anakin in seiner Position einzigartig machen würde oder sein lässt. Ich glaube aber trotzdem, dass das, ja, diese Magie ist halt der Macht einfach sehr, sehr ähnlich. Und deshalb haben die Jedi das mit Sicherheit gespürt. Ich finde es halt nur verwunderlich, warum da so viele kommen. Und da kommt jetzt der Punkt, Daniel, Tom, den du gesagt hast, die sind ja irgendwann vertrieben worden, diese Hexen offenbar. Und sind jetzt auch mit Sicherheit auf Kriegsfuß und wollen halt sich auch, also wollen sich ja nicht dann diese Kinder nehmen lassen, weil das ja auch was ganz Besonderes ist, dass da plötzlich Kinder da sind. Und das ist ja etwas, was Saul zumindest auch zum Ende der Folge ja auch sagt, dass es im Jedi-Orden ja Tausende von Kindern gibt. Und Osha war so, wow, toll, Kinder, ich bin voll dabei. Ich glaube, das ist halt etwas, diese Seltenheit der Kinder, klar, jetzt, ist das halt vielleicht dann auch vielleicht auch gar nicht so einfach, so ein Kind in der Magie, in der Macht zu zeugen. Ich weiß es nicht. Also vielleicht erklärt sich das wirklich noch in der zweiten Folge, weil da ja doch schon so ein paar Dinge noch offen sind, die doch geklärt werden müssen. Also in der zweiten Rückblicksfolge, meine ich. Aber lasst uns mal drüber sprechen, vielleicht, was hat denn aktuell noch, oder wo habt ihr noch offene Fragen? Wir haben jetzt ein paar schon angesprochen, ja, aber gibt es noch so das eine, was jetzt noch nicht besprochen worden ist, wo ihr sagt, Mensch, da habe ich noch eine Frage, Daniel?
Also ich glaube, die Fragen kommen wahrscheinlich bei uns, also gerade wenn es um die große Handlung geht, alle an derselben Stelle, weil ich habe so das Gefühl, die Folge ist recht, wie nennt man es, linear, also recht immer Schritt für Schritt inszeniert bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Im Prinzip bis dann, wo dieses Feuer dann ausbricht, wo Osha ihrer Schwester May gegenübersteht und so weiter. Und ab dann wird's ganz komisch. Und auch mir ist beim zweiten Mal aufgefallen, auch von den Schnitten her anders. Und ich bin ja jetzt auch kein Filmemacher, dass ich das jetzt so mit Fachbegriffen da genau benennen kann, aber vom Gefühl her einfach, ab einem gewissen Punkt ist die Folge ganz klar anders inszeniert und man hat immer so das Gefühl, da fehlen irgendwelche wichtigen Szenen, wichtige Elemente oder auch so Dialoge, die teilweise keinen Sinn geben, so zum Beispiel, dass dann die May auf einmal so aus dem Nichts ihre Schwester dann umbringen möchte, so, das so, also die haben sich zwar schon gestritten und klar, wo dann auch wo Osha sich dann weigert, quasi bei der Familie zu bleiben und so weiter, war ihre Schwester schon sauer auf sie, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass die ihre Schwester umbringen möchte und irgendwas scheint da wohl passiert zu sein und wenn du es schon gesagt hast, dieser Kogonaga, der Regisseur, wenn der nochmal eine zweite Folge inszeniert, könnte ich mir schon gut vorstellen, dass das dann die andere Sichtweise oder die fehlenden Elemente sind, weil irgendwie wird es dann auch wieder zu den Folgentiteln passen. Wir hatten ja in den ersten beiden Folgen solche Titel, die immer irgendwie Dualität hatten. Und das war jetzt die erste Folge, die quasi nur einen einfachen Titel hatte. Dann kam die Folge 4 und 5, die mit Nacht und Tag, Night and Day, quasi auch wieder so Dualität haben. Ich könnte mir halt vorstellen, dass dann der zweite Part zu dieser Folge, Destiny, wie auch immer, was dann das Gegenstück zu Schicksal ist, habe ich gerade noch
ja,
nicht.
Ich habe jetzt auch gerade überlegt, aber Fate ist ja auch Schicksal. Ja, also
was ist denn das Gegenteil? Selbstbestimmung.
Fate kann auch der Glaube sein.
Oder Fate könnte auch Glaube sein, richtig.
Ja. Aber ich meine nur, also das Gegenstück Nacht und Tag und so weiter wäre ja dann das Gegenstück zu Destiny, zu Schicksal wäre Selbstbestimmung. Was auch immer das dann für ein Folgentitel, aber könnte mir schon gut vorstellen, dass da der zweite Part dann noch kommt und uns die Lücken füllt. Und ich will jetzt auch gar nicht so krass rumtheoretisieren, weil wahrscheinlich sitzen wir dann in 2 Stunden noch und es trifft eh nichts davon ein. Aber ich finde es einfach mega spannend, diese Erzählweise, dass es nicht so straight linear, sondern dann wird mal in der einen Folge wieder hier jetzt 16 Jahre zurückgesprungen, dann kriegen wir 2 Folgen wieder Handlung, dann irgendwann später nochmal einen Rückblick und das ist so gesamt betrachtet schon was ich der Serie sehr positiv anrechne, dass es nicht dieses, und es ist überhaupt nicht kritisch zu sehen jetzt von meiner Seite, ich liebe ja zum Beispiel Mandalorian, aber Mandalorian, du weißt eigentlich jede Woche mehr oder weniger, was du bekommst und es kommen wenige unerwartete Dinge oder auf einmal Handlungen, die 16 Jahre in der Vergangenheit spielen, hatten wir jetzt auch noch nicht, die dann ein neues Bild uns da erzeugen. Deshalb, das sind so meine größten Fragen. Und ich habe auch gelesen in einem Interview von Leslie Headland, die Mysterien, also wir nehmen sie mal beim Wort, mal gucken in ein paar Wochen, alle Mysterien der ersten Staffel sollen innerhalb der ersten Staffel aufgeklärt werden. Also das finde ich schon mal echt gut, dass wir nicht dann einen Cliffhanger haben und dann heißt es jetzt 2 Jahre warten, weil das wäre schon grausam.
Ja, oder es gibt keine zweite Staffel.
Ja, das wäre halt natürlich auch so das Gegenstück dazu, ja, richtig.
Ich finde es aber, was mich total interessieren würde, das hast du jetzt auch schon so angedeutet, diese Sabrak, die hat ja eine ziemlich enge Beziehung zu May auch und sie ist ja eher ein bisschen straightforward und eher ein bisschen radikal unterwegs. Und man, also die Sabrak nimmt dann, ich vergesse mal den Namen, tut mir leid, aber die nimmt dann May mit und dann geht dann ist halt ein Schnitt und danach geht irgendwie dieses Drama los und es wäre halt mega interessant, was dann dazu geführt hat, dass May jetzt so komplett durchdreht. Also hat das was mit diesem Mal zu tun? Beeinflusst sie das irgendwie negativ oder ist sie deswegen so böse, weil ihre Schwester kein gutes Mal in Anführungszeichen hat, was das Ganze wieder ausgleicht oder so. Also da ist ja auch wieder sehr deutlich zu erkennen, dass Anisea und Osha und die Sabrak und May irgendwie so Plus- und Minuspol sind. Und ja, das würde mich halt jetzt interessieren, ja, was da noch passiert ist in der Zwischenzeit oder wie das auch stattfindet, dass die einen dann sterben. Man hört man ja da mal so einen Riesenschrei, wo May offensichtlich alle, oder ich interpretiere das so, dass May die irgendwie umbringt, aber man weiß es halt nicht.
Ja, also das ist auch, ich glaube, dass dieser Frage, wie der Tod dieses Zirkels zustande kommt, ist auch die Frage, die ich mir stelle. wir sehen, wie May etwas anzündet, das Tagebuch von ihrer Schwester Osha, dann fängt irgendwie an, die komplette Behausung zu brennen. Das kann man jetzt dahinstellen, ob das jetzt Stein ist. Wir wissen ja gar nicht, was das für Material ist. Vielleicht ist das ja auch irgendwie nur so etwas, das aussieht wie Stein. Ich habe keine Ahnung, das ist ja nirgendwo beschrieben. Aber was wir am Ende der Folge sehen, nachdem Soul Osha gerettet hat und May gefallen ist, sehen wir, wie Osha aufwacht auf dem Schiff der Jedi. Und dort sehen wir entsprechend auch einen etwas, ich sag mal, angeschlagen aussehenden Thorbin, der eine Narbe über dem Auge hat, die er vorher noch nicht hatte. Wir sehen eine Indara, die etwas auch zerrüttet wirkt, sage ich mal. Wen wir nicht sehen, ist Kelnaka. Und da stellt sich halt die Frage, zumal wir auch aus dem Trailer einen kurzen Schnitt hatten, in dem Kelnaka mit dem Lichtschwert auf offenbar Thorbin losspringt. Ich möchte jetzt auch nicht theoretisieren, ne, aber ich kann mir vorstellen, dass die Jedi hier gewütet haben. Und zwar gar nicht, weil sie das wollten, sondern weil sie vielleicht in der Macht manipuliert wurden, so wie es Thorbin passiert ist. Das wäre so meine 5 Pfennig dazu. Also das wäre auch die größte Frage, die sich mir jetzt aktuell stellt, weil mehr Fragen stellt diese Folge für mich jetzt erstmal gar nicht. Das wird, glaube ich, ganz spannend. Aber lasst uns gerade noch mal, wenn ihr möchtet, Daniel, du hast es angesprochen, den Gesang. Etwas, was auch sehr, ich sag mal, sehr, sehr zwiespältig aufgefasst worden ist. Das waren ja gefühlt 15, 20 Sekunden, wenn es hochkommt. Hat euch dieser Gesang irgendwie gestört? War das irgendwas, wo man sich irgendwie, keine Ahnung, wo man das Gefühl hatte, Mensch, das passt jetzt da gerade gar nicht rein? Weil den Eindruck hatte ich persönlich nicht.
Also ich glaube, wir sind uns da schon einig, dass uns das Star Wars kaputt gemacht hat. Und dass ich die Serie jetzt auf keinen Fall weiterschauen werde.
Ja, also ja, Tom, du bist dann raus. Ja,
Dennis, du kannst jetzt den Podcast alleine machen. Der Gesang hat alles vernichtet.
Der Gesang hat es kaputt gemacht. Dann fange ich auch gleich an zu singen und dann machen wir einfach aus. Dann ist das alles gut. Also wir sind uns einig, das war eigentlich gar nicht so traurig oder gar nicht so schlimm, aber es hat ja auch irgendwie gepasst zu einem Hexenzirkel. Ich habe so ein bisschen an, kennt ihr noch Hexen? Das ist ein uralter Film, wo Kinder in Mäuse verwandelt werden. Habe ich früher übelste Panik vorgehabt. Und da wurde auch, meine ich, gesungen. Also Hexen singen halt einfach. Das ist jetzt nicht, fand ich jetzt auch nicht untypisch, weil das kennt man so aus den Märchen halt, dass die dann irgendwie auch singen. Also habe ich jetzt gar nicht so als negativ.
Ich musste daran denken,
nicht auf die Idee gekommen, dass das jemand irgendwie so krass cringe oder fremdschämig oder wie auch immer finden könnte. Ich fand das eigentlich echt ganz stimmig. Also generell die ganze Zeremonie, wie die in Szene gesetzt war. Ich habe vorhin schon gesagt, das hat mich total an Herr der Ringe erinnert, irgendwie an diesem, wo sie in diesem Wald bei Galadriel sind und alles. Und die haben ja auch so Bewegungen und Geräusche gemacht, wie es halt so Hexen in Trance auch vielleicht wirklich machen würden. Also auf mich hat das sehr stimmig gewirkt. Ob man den Text jetzt so toll findet, keine Ahnung, aber so wirklich gestört hat mich das jetzt eigentlich nicht.
Ich fand sogar, dass es eine coole Anlehnung war an zum Beispiel Dune. Da gibt es ja die Bene Gesserit, dieser Orden von machtbegabten Frauen, die im Hintergrund quasi im Geheimen das Schicksal der Galaxis versuchen zu manipulieren. Und da hatte ich schon ziemlich viele Vibes davon. Einfach aufgrund der Tatsache, die Bene Gesserit sind auch nur Frauen, das sind keine Männer erlaubt. Und die haben ja auch oft solche Markierungen oder Tätowierungen und Bemalungen im Gesicht und lange Mäntel und irgendwelche Verschnörkelungen, also Armreife und Schmuck und solche Dinge. War ja also eigentlich im Prinzip so ein Ur-Star-Wars-Ding, weil wir wissen alle, Dune ist eine der größten Inspirationen für George Lucas gewesen. Und da finde ich das eher schön, dass es so, ob es jetzt gewollt ist oder nicht, aber für mich war das so, okay, das könnte schon so eine Anlehnung daran sein. Und ich finde das auch cool. Und ich kann auch nicht verstehen, dass dann Leute schon wieder das so abwertend finden. Aber irgendwie, sobald was neu und andersartig ist, dann wird erstmal so ein bisschen mit Ablehnung dagegen. Was ich noch ganz cool fand, ich weiß jetzt nicht, ob das darauf zu schließen war, aber Leslie Headland hat ja im Vorfeld, als sie gefragt wurde, was denn genau diese Serie so sein wird, hat sie ja gemeint, das ist eine Mischung aus Frozen, also die, wie heißt es auf Deutsch, die Eiskönigin von Disney Elsa. Und Kill Bill. Oh, ja. Weiß nicht, ob sie da jetzt den Gesang damit gemeint hat, plus die Martial Arts Einlagen, aber das fand ich nur witzig und musste ich daran wieder denken dann.
Cool. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Also wir sind uns einig, der Gesang war gar nicht so schlimm. Also zumindest in unseren Ohren nicht. Dieser Sinneswandel von May, den habe ich jetzt hier quasi noch als Fragestellung mal notiert. Dieser Sinneswandel, in dem May vor OSHA steht und plötzlich ihre Mimik sich komplett verändert hat. Sie ist komplett plötzlich böse dreinblickend. Sie war die ganze Zeit vorher auch schon immer so ein bisschen böse blicken, aber jetzt ist sie irgendwie noch böser und sagt, ja, wenn du jetzt gehen willst, dann ich kann dich nicht gehen lassen, dann werde ich dich jetzt töten. Und da habe ich in diesem Moment habe ich gesagt, das ist Anakin Skywalker. Wenn du nicht auf meiner Seite bist, dann bist du gegen mich. Ja, dass sie hat einfach den klassischen Anakin-Move gemacht. Und das ist so, und vor allem ein Kind macht den Anakin-Move. Das passt ja noch besser. Also das hat für mich einfach super gut gepasst. Ich fand natürlich dieses, ich bring dich dann um, das war schon so ein bisschen okay. Da merkt man schon, das hat sie vielleicht ein bisschen arge Probleme im Leben gehabt bisher. Aber das fand ich jetzt auch gar nicht so untypisch. Also da Kinder reagieren immer in einem Extrem, habe ich den Eindruck. Ja, die sind dann immer gleich entweder juhe und alles schön oder sie werfen sich am Boden und sind nur am Schreien.
Ja, du hast in deinem Skript stehen, können Steine brennen? Das fand ich ganz interessant, weil das war tatsächlich auch ein Gedanke von mir. Also jetzt nicht unbedingt, ob Steine brennen können oder nicht. Da wären wir wieder bei der Diskussion, gibt's Feuer im Weltall oder können Bomben im Weltall nach unten fallen? Da will ich gar nicht einsteigen, sondern eher so, es wirkt komisch, dass so ein kleines, was war das, eine Lampe, eine Fackel, was auch immer, dass die dazu führt, dass auf einmal so ein riesen Feuer ausbricht und das nährt immer mehr halt einfach den Gedanken, dass entweder wir nicht die ganze Story kennen oder dass tatsächlich, was auch immer, Gedankenmanipulation, irgendjemand vielleicht sogar falsche Erinnerungen eingepflanzt bekommen hat oder was auch immer. Also es könnte so in alle Richtungen gehen, aber irgendwie passt da was nicht. Und das können Steine brennen, fand ich da ganz gut in deinem Skript.
Obwohl ich fand aber, also ich meine, kipp mal irgendwie Öl in Wasser oder so. Also ich meine, das könnte ja auch brennen, das funktioniert ja wirklich. Aber da steigen wir wirklich nicht ein. Ich finde, also ich war nicht überrascht, dass May dann plötzlich böse ist, weil sie eingangs sitzen sie ja da unter dem Baum und jeder hält mal so einen Schmetterling fest quasi und da wird ja schon deutlich, dass May irgendwie ein bisschen fies drauf ist. Aber danach hat sie halt so richtig besessen gewirkt. Und das ist halt auch wieder, was ist jetzt passiert, als die Sabrak sie mitgenommen hat. Und da könnte ich mir halt echt vorstellen, dass das mit diesem Mal da irgendwas zu tun hat. Aber ja.
Also ich wollte sagen, gleichzeitig könnte ich mir halt auch gut vorstellen, auch wenn wir jetzt noch gar nichts in die Richtung haben, dass ein gewisser Sith, nennen wir ihn mal so, wir haben ja noch keinen Namen, da werden wir gleich ausführlicher noch allgemein dazu kommen, aber dass der vielleicht ja auch irgendwie seine Finger mit im Spiel hat, weil irgendwie muss die gesamte Geschichte noch so eine Kurve kriegen und das für mich alles vereinen. Ich meine, klar, man könnte dann letzten Endes sagen, der hat vielleicht May einfach durch Zufall irgendwo entdeckt. Ich könnte mir halt aber auch gut vorstellen, dass da halt einfach das noch so ein Puzzleteil ist, das wir nicht kennen und das im Hintergrund gerade auch im Thema, wie wurden die beiden Geschwister denn erschaffen? Da gibt's ja auch dieses schöne Zitat von Palpatine in Episode 3, wo er die Story von Darth Plagueis erzählt und dass der so stark war, dass er sogar Leben mit der Macht, also dass er die, was sagt er, dass er die Midichlorianer beeinflussen konnte, dass sie Leben erzeugen. Und wer weiß, vielleicht sei es Plagueis oder, wir haben letztes Mal gesagt, Darth Tenebreath im Hintergrund, falls es den denn überhaupt dann gibt, vielleicht haben die halt auch mit den Hexen, ähnlich wie später Palpatine mit den Dathomir-Hexen, gemeinsame Sache gemacht, um halt eben einen Teil von ihren Fähigkeiten zu borgen. Vielleicht wurde auch dieses Leben, wie Palpatine es sagt, gar nicht von seinem Meister erschaffen. Vielleicht hat der die Hexen benutzt und hat seinem Schüler, Palpatine sagte dann so stolz, hat ihn umgebracht im Schlaf, nachdem er seinen Schüler alles beigebracht hatte. Ja, vielleicht können wir Palpatine halt auch einfach nicht immer Wort für Wort glauben und vielleicht waren das irgendwie die Hexen. Vielleicht hat es auch gar nichts damit zu tun, aber ich finde einfach schön, dass wir gerade hier so ein bisschen rumtheoretisieren können und
obwohl wir das gar nicht wollten.
Ja, das kommt halt immer. Ich liebe so Mystery zu sehr.
Ja, also wir merken, diese Folge hat am Ende dann trotzdem einiges an Fragen noch zurückgelassen. Und ich glaube, habt ihr noch irgendwas, irgendeinen Gedanken zu dieser Folge, zu Schicksal? Weil wenn nicht, dann würde ich jetzt einfach mal in die nächste Folge hüpfen.
Sehr gerne.
Und dann gucken wir uns mal an, denn Episode 4 nennt sich Tag oder im Englischen Day, in der Regie Alex Garcia Lopez. Auch den kenne ich nicht, aber ich glaube, auch das ist nicht weiter schlimm. In der vierten Folge folgen wir den Jedi und auch Mays Gruppe, in Anführungsstrichen, weil eine Gruppe von Zweien sind sie, auf den verschiedenen Wegen nach Kofa, dem Dschungelplaneten, um dort den versteckten Jedi-Meister Kelnaka zu finden. Auf Coruscant wird verhindert, dass der Rat der Jedi von der aktuellen Situation erfährt, damit sie sich nicht weiter irgendwie, oder damit das nicht weiter zu einem diplomatischen, politischen Drama führt, so ist richtig. Jedi-Meister Soul, Osha und einige weitere Jedi, die verwenden einen Tinnen-Tracker, also es ist eigentlich, sie verwenden ihn nicht, die haben einen zusätzlichen Mann an Bord, und zwar Basil, einen kleinen, was ist das, ein Biber, sowas in der Richtung, Biber, Waschbär ist es nicht, das hätte ich erkannt, um halt May im dichten Wald zu verfolgen, beziehungsweise die Spur von Kelnaka aufzunehmen. Osha, die ist zunächst sehr zögerlich, wird aber dann von Soul überzeugt, auf dieser Reise mitzukommen, um May ja quasi zu überreden, aufzugeben am Ende des Tages. May, die ist den strengen Befehlen ihres Meisters, hat die strengen Befehle ihres Meisters satt und plant, sich Kelnaka zu ergeben, in der Hoffnung, dass die Jedi ihre Geschichte verstehen und sie nicht töten oder gefangen nehmen. Als sie dann Kelnaka findet, stellt sie fest, dass dieser bereits von ihrem Meister getötet wurde. Und in einem ganz dramatischen Moment taucht der Meister auf, enthüllt sein rotes Lichtschwert und nutzt einen mächtigen Machtschub, um die Jedi zurückzuschlagen. Und diese Episode endet mit einem Cliffhanger des Todes, im wahrsten Sinne des Wortes. Eure Gedanken zu dieser Episode 4 namens Day oder Tag, Tom?
Ja, war jetzt, also Filler-Folge wäre das falsche Wort, aber sie hat halt sehr gut auf die nächste Folge hingeführt, fand ich. Und das hat so eine schöne Spannung aufgebaut und ich habe sehr geweint, dass der wirklich schon wieder weg ist. Aber vielleicht finden wir den in irgendeinem Rückblick nochmal. Ja, genau, also hat halt schöne so Elemente mit reingebracht und tolle Monster und endlich hat mal jemand ein Lichtschwert gezündet und sowas. Aber ja, am Ende des Tages fand ich's einfach eine schöne Hinführung zu dieser Folge 5, über die wir dann gleich sprechen.
Ich war sehr unbefriedigt nach dieser Folge und habe gedacht, oh Mann, ey, also jetzt eine Woche warten. Aber das will ich jetzt der Serie gar nicht so vorwerfen, aber das ist wieder so ein schönes Beispiel. Eine Woche später habe ich dann tatsächlich einfach direkt nochmal diese Folge geguckt und dann die neue. Und ich muss sagen, dann hat es mir richtig gut gefallen. Gab auch diverse Interviews, also dass das irgendwie wohl back-to-back gedreht wurde, eventuell vielleicht sogar mal als eine Folge geplant war, man weiß es nicht genau. Aber ich finde definitiv, dass diese Folge viel besser als Doppelpack mit der kommenden Folge darauf noch funktioniert, als alleinige Folge. Ja, war ich unbefriedigt zurückgelassen, will ich jetzt aber eben nicht weiter vorwerfen. Folge an sich war toll und weil du gerade hier vom Biber sprichst, ich weiß nicht, wer von euch vielleicht mal früher auch beim Spangenarzt war. Da gab es früher so ein Buch, da musste ich immer dran denken, und das ist zwar nennt sich Taradamtwiedel Damjuchai, der Milchzahnbiber. Das lag immer, ich hatte jahrelang früher Zahnspangen, also wirklich so Alter von, keine Ahnung, 10, 11, wahrscheinlich bis ich 16, 17 also, war, glaube ich.
Du meinst mit Spangenarzt wahrscheinlich einen Kieferorthopäden.
Kieferorthopäden, sorry, ja. Das sagt man hier bei mir im Süden, so umgangssprachlich.
Ja, bei uns gibt's auch einen tollen Begriff, aber den muss
ich jetzt nicht aussprechen. Habe ich gerade gar nicht dran gedacht. Ja, ich meine beim Kieferorthopäden.
Ich habe es verstanden, ja.
Und deshalb. Also, wer schöne Biber-Geschichten möchte, dem empfehle ich Taradamtwiedel Damjuchai.
Gesundheit.
Sollten wir das in die Shownotes packen? Ich bin mir nicht sicher.
Müsste ich erst mal suchen, aber ich glaube, das Buch gibt's bestimmt. Also das, ich habe nie mehr danach gesucht, aber das ist mir dann wieder eingefallen. Und der Name hat sich einfach eingebrannt in mein Gedächtnis.
Also um die Folge, also ich bin da auch bei dir so ein bisschen, Daniel, also diese Folge hätte im Doppelpack einfach direkt einen größeren Impact gehabt, aber natürlich war es ganz clever, weil man dann natürlich über die Folge spricht oder auch ganz anders über die Folge spricht. Was mir aufgefallen ist in diesem gesamten Bild, ist halt einfach auch wieder, dass die Jedi einfach auch so eine Institution sind, also die sind ja schon fast wie ein Amt. Also da passiert ja so viel und dann weiß der eine nicht, was der andere tut und darf es auch gar nicht wissen, weil dann gibt's irgendwie Ärger. Also das fand ich halt sehr, sehr schön, dass wir hier so ein bisschen dieses Politikum der Jedi auch nochmal anders kennengelernt haben, weil das arbeitet ja auch schon so ein bisschen auf das hin, was wir dann auch später in Episode 1, 2 und 3 sehen, dass die Jedi auch einfach, dass denen die Hände gebunden sind auch teilweise, weil die Jedi sind ja Hüter des Lichts und keine wir sind Hüter des Friedens und keine Soldaten. Das sagt Mace Windu in Episode 2, wenn ich mich nicht irre. Und es ist halt einfach, ihnen sind die Hände gebunden, sie können gar nicht das tun, was sie wollen. Fand ich also hier schon irgendwie sehr, sehr interessant, dass die Jedi aber da auch selbst dran schuld sind, offenbar. Mhm. Also zumindest so im Aufbau der Folge. Ich mache auch Kimir, der ist ja auch hier aktiv mit dabei und führt da May da durch diesen Wald. Der weiß offenbar genau, wo er hin will. Also diese Folge baut eine sehr interessante Geschichte auf, die ja dann mit diesem Cliffhanger dann irgendwie abrupt endet, aber einen sehr schönen Cliffhanger. Also ich fand ihn echt, echt gut. Was uns einfach direkt zu den Lieblingsmomenten vielleicht auch führen kann. Tom, hast du einen Lieblingsmoment für dich rausgesucht oder zwei? Daniel, auch für dich dann gleich. Oh, oder auch zwei.
Ja, ich glaube, mein Highlight war, als der Sith, also Kimir heißt er, glaube ich, dann auftaucht und er wirkt ja sehr übermenschlich, unnatürlich. Also es gibt eine Szene, da guckt er so und dann macht er so eine vampirartige, ruckartige Bewegung und schaut einen dann so an und er kommt da irgendwie so aus dem Wald geschwebt wie Voldemort irgendwie. Also es ist ganz gruselig, vampirhaft irgendwie, und das fand ich total cool. Also ich habe diesen Cliffhanger wirklich genossen, weil ich musste sehr schmunzeln, dachte, ihr Punkt, Punkt, Punkt. genau, und dann ziehen alle noch ihre Lichtschwerter. Die Szene kennen wir ja aus dem Trailer eigentlich schon.
Ja.
Und man fragt sich ja die ganze Zeit, wann passiert das oder warum und wieso, weshalb. Und dann halten sie einen halt nochmal so hin, eine Woche. Und das fand ich schon, war definitiv mein Lieblingsmoment. Ansonsten, ich habe mich gefragt, ja, wo tauchen jetzt diese Insekten nochmal auf? Das war irgendwie für mich relativ offensichtlich, dass das jetzt nicht einfach so passiert. Aber als Saul dann wirklich mal das Lichtschwert zieht und sagt, ja, okay, ich übernehme das jetzt, und dann hackt er das so weg, und da fand ich irgendwie auch recht souverän gelöst, die ganze Sache, und hat nochmal unterstrichen, was er eigentlich für eine Art von Meister ist, oder dass er da schon weiß, was er macht. Das waren so meine zwei Szenen, die mir gefallen haben.
Jetzt darf ich schon zwei nennen und dann sind meine zwei schon weg, Manu.
Oh. Aber nee, das ist ja ein Beweis dafür, wie gut diese zwei Szenen sind.
Aber ich würde da gerne mal auch einsteigen. Also gerade die Szene wie Kimir, oder beziehungsweise offiziell wird er genannt jetzt auf der auf StarWars.com The Stranger, der Fremde. Also das ist wohl sein aktuell offiziell geführter Name. Gefällt mir ganz gut. Passt auch zu seiner Art, wie du schon gesagt hast, Tom, dass man gar nicht richtig einschätzen kann, was geht denn bei dem ab. Der wirkt extrem fast schon wie aus so einem Horrorfilm, die diese, wie du sagst, ruckartigen Bewegungen, wie er reinschwebt, dann auch wie diese Musik so sich verhält in dem Moment, so ganz so ein richtiges Unwohlsein, mir ist gerade das Wort nicht eingefallen. Und da habe ich irgendwie auch schon drauf gewartet, weil Michael Abel, der Komponist, ist ja bekannt, dass er bisher bei den letzten Filmen von Jordan Peele die Filme von ihm komponiert hat. Und das sind ja auch alles im Mystery-Horror-Genre einzuordnende Filme. Und ich habe fast schon erwartet, dass im Laufe der Serie auch noch irgend sowas kommt, weil das ist definitiv seine Spezialität, dieses Unwohlsein durch Musik auszudrücken, gepaart mit diesem Hereinschweben. Kennen wir zum Beispiel von Thriller aus Jedi Fallen Order und fand ich bei ihr damals schon genial, wie sie da immer so herangeschwebt ist und irgendwie so auch gleich gezeigt hat hier gegenüber uns oder in dem Fall den Jedi, wer hier die Hosen anhat und das ein bisschen ja Überlegenheit zeigen. Also richtig cool. Und dann die Szene mit den Lichtschwertern, die sie da schön zücken. Ihr wisst ja, keine Folge hier, ohne dass ich erwähne, dass ich mal auf der Star Wars Celebration war. Aber tatsächlich war diese Szene, als alle Jedi da ihre Schwerter zücken, war eine der, vielleicht sogar die Endszene, ich weiß es nicht mehr genau, weil der Trailer wurde ja nie veröffentlicht. Und damals schon, ich saß da und dachte, oh mein Gott, das ist wie Geonosis, die Arena, viele Jedi mit verschiedenen Lichtschwertern und oh Gott, wir sehen jetzt sogar gelbe, ich liebe ja gelbe Lichtschwerter. Und dann kam die Folge und dann war sie vorbei und dann dachte ich so, oh, jetzt nochmal warten, das war, ja.
Ja, ja.
Aber die Spannung wurde hochgehalten.
Also die Szene ist für mich auch mit eine der besten, aber ich muss auch gestehen, mir hat eine Szene relativ früh gefallen und zwar auf, ich hatte es gerade auch angesprochen, auf Coruscant, wo dieser Rat oder dieser Mini-Rat, sag ich mal, tagt, um quasi die ganze Szenerie nochmal genauer zu darzustellen und wo man einfach wirklich merkt, also Venestra Rowe ist diejenige, die sagt, nee, das können wir denen nicht sagen, also wir können das nicht dem Rat der Jedi sagen, das würde halt ein politisches Drama irgendwie auslösen und das fand ich, das war so eine Szene, die ist so für den eigentlichen Verlauf der Serie total irrelevant, weil die hätte man auch rauslassen können. Es wäre, die Folge hätte genauso funktioniert, aber es ist halt für den Gesamteffekt in Star Wars oder beziehungsweise in dem Politikum Star Wars finde ich es sehr, sehr gut. Also das ist jetzt eine Szene, die mir einfach noch im Kopf geblieben ist. Ich weiß, vielleicht ist, also meine Lieblingsszene ist auch am Ende, wie bin ich auch bei euch, wenn die ganzen Lichtschwerter angehen und sie dann auf den Stranger zurennen, finde ich auch übrigens sehr gut, habe ich nicht gewusst, also finde ich auch die bessere Bezeichnung und dann macht es plötzlich Bumm, ja, ist natürlich eine richtig, richtig schöne, richtig, richtig schöner Moment. Gibt es denn Fragen, die diese Folge jetzt für euch noch offen gelassen hat? Oder ich sag mal, auch jetzt blickend auf die fünfte Episode, die dort vielleicht auch noch nicht beantwortet wurde?
Eigentlich recht wenig. Es war schon sehr straightforward und so ein bisschen, ich sage jetzt mal, Vorgeplänkel. Irgendwie hat man so das Gefühl gehabt, man weiß jetzt, das läuft auf irgendeine Konfrontation hinaus. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also wir hatten ja letztes Mal auch rumtheoretisiert, wer denn jetzt dieser Meister, also der Stranger ist. Und in der Folge war mir dann schon relativ klar, dass es wohl auf Kimir hinauslaufen wird, auch wenn wir den Reveal dann jetzt noch nicht haben. Aber das war halt schon, also man hat es gemerkt, finde ich jetzt aber auch, es ist keine Kritik von mir. Ich finde es auch schön, wenn man einfach mal in seiner Vermutung dann bestätigt wird. Und dass man nicht irgend so einen Twist vorgesetzt bekommt, den man auch gar nicht direkt bemerkt. Ich glaube, es ist halt wieder so ein Ding, es wird halt sehr viel rumtheoretisiert durch dieses wöchentliche Ausstrahlen. Wenn man jetzt diese Story mal als Ganzes betrachtet, vielleicht so ein Binge-Release, wie es bei Netflix ist, oder wäre das jetzt ein Film gewesen, dann wäre das einfach ein schöner, logischer Aufbau gewesen. Und dass man immer, je näher man quasi zum Reveal kommt, dann selber denkt, okay, jetzt habe ich das Gefühl, der ist es. Und da finde ich es irgendwie auch schön, wenn es dann die Bestätigung einfach gibt. Deshalb wenige Fragen innerhalb der Folge. Ich glaube, die Fragen kommen später.
Ja, Tom, wie ist es bei dir?
Die Frage, die sich mir gestellt hat, hat eigentlich überhaupt nichts mit der Serie zu tun, aber es war ja Ki Adimundi zu sehen. Es ist offensichtlich auch Ki Adimundi. Ich habe auch mal in den Raum gestellt, bei uns in unserer WhatsApp-Gruppe, ob das Plo Koon ist, aber es ist, glaube ich, nicht Plo Koon, den man da sieht.
Nee, dachte ich aber auch tatsächlich.
Eine weibliche Keldor.
Okay, ja, ist ja auch okay, dass es nicht Plo Koon ist. Ja, und da war halt im Nachgang wieder irgend so ein blödes Gelaber von wegen, ja, der kann jetzt aber, das kann er nicht sein, oder ist irgendwie ein Kanonbruch wegen Geburtsdatum. Ja, ist kein Kanonbruch, weil bisher hat man ihn eigentlich nur, ich glaube, in Episode 3 gesehen, oder? Kam er vorher auch schon mal vor? Also wenn dann nur kurz.
In 1 war, also 1, 2, 3.
Ist er immer schon am Rad, okay, wie auch immer. Aber es ist halt, das Legends-Geburtsdatum muss ja nicht zwingend das Kanon-Geburtsdatum sein. Und das ist auch alles, was ich dazu zu sagen habe.
Wenn meine Recherche stimmt, dann wurde der mal irgendwie zu Zeiten von den Prequels in irgendeinem, ich nenne es jetzt mal so ein Tops-Kartenspiel, dass da, glaube ich, sein Alter mit irgendwie 70, 80 Jahre oder sowas tituliert wurde. Und dass das quasi dieser große Bruch wäre, aber das war halt irgend so ein Spiel, was halt quasi einfach nur mit Star Wars Lizenz zu dem Zeitpunkt halt rauskam, um ein bisschen Kohle zu scheffeln, und ansonsten gab es da nie und eine Erwähnung. Und wir wissen ja auch alle, also ich meine, oder vielleicht sollten wir es auch nochmal hier sagen, für falls es wirklich jemand gibt, der jetzt uns hier zuhört und vielleicht nicht so tief drin ist, was ja auch voll legitim ist, es wurde ja vor mittlerweile 12 Jahren, 2012, genau, jetzt haben wir 24, wurde Lucasfilm ja verkauft an Disney, und daraufhin haben die quasi entschieden, dass alles, was davor im erweiterten Universum ist, quasi den Titel Legends erhält und nur noch die 6 Filme, die es damals gab, plus Clone Wars und eben Rebels, was quasi gerade dann neu gestartet ist, irgendwie um den Zeitpunkt dann rum, dass das quasi Kanon ist und dass alles, was quasi jetzt unter dem Disney-Logo veröffentlicht wird, eine fortlaufende Handlung, einen einheitlich stimmigen Kanon geben soll. Und ich sehe da auch irgendwie die Diskussion, also nicht, weil selbst wenn es jetzt mehr wie ein Kartenspiel gewesen wäre, meinetwegen, selbst wenn es ein komplettes Buch über Plo Koon gegeben hätte, wo man genau sein Leben und alles erfahren hätte. Es ist halt einfach mal Legends, und es ist ja nicht so, dass sie das dann aus dem Nichts raus abändern, sondern das ist ganz klar kommuniziert. Sie bedienen sich ja nach wie vor gerne in den Legends eben, siehe Thrawn in Ahsoka und in Rebels, und Leslie Headland, der ist es ja definitiv bewusst. Die hat ja schon so oft erzählt, dass sie gerade Fan von Legends und von den Prequels ist. Und man sieht da ja so viele kleinere Elemente an vielen Stellen, die da eingebaut sind. Und ich glaube, die wussten schon, was sie tun. Und
ich muss auch echt sagen, als jemand, der da immer so gewisse Probleme hatte, das kann man gerne in allen Podcasts, wo ich mal dabei war, nachhören, muss ich jetzt sagen, ich freue mich eigentlich immer, wenn ich solche Sachen wieder entdecke. Also, und ich denke mir, wenn jemand wie ich, der dem Ganzen schon durchaus kritisch gegenübergestanden ist, das verkraftet hat, nach 20 Jahren oder noch mehr Expanded Universe, dann müssten es alle anderen eigentlich auch schaffen. Und ja, also.
Ja, zumal ja auch Ki Adimundi ist ja jetzt auch so ein Charakter. Ich meine, der Kerl ist im Rat der Jedi, und mal kurz zukunftsblickend auf die Folge 5. Also auch Kimir sagt ja nicht, dass er ein Jedi ist, ein Sith ist. Er sagt ja nur, ihr würdet mich als solchen bezeichnen. Aber
genau.
Anderes Thema. Ja, da kommen wir gleich nochmal zu.
Nee, aber ich meine auch, du hast schon recht, selbst wenn er sich als Sith bezeichnen würde, ich sage immer, die Serie ist ja noch gar nicht fertig erzählt. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass in Folge 8 alle bekannten Figuren ums Leben kommen, was auch immer mit denen passiert, und es schafft niemand, irgendwie zurückzukommen und Ki Adimundi da aufzuklären. Vielleicht geht es einfach in die Geschichtsbücher ein, und beziehungsweise in die Geschichtsbücher geht es ja nicht ein, weil es ja so eine verdeckte Mission ist, die schön unter den Tisch gekehrt wird. Und was ist denn dann der Konsens von diesem kleinen Rat? Es gibt scheinbar irgendeinen Machtnutzer, der da irgendwie Unfug treibt, und wir haben jetzt ein paar Jedi hingeschickt und die sind ja nicht mehr zurückgekommen.
Hm. Und das ist ja jetzt auch nichts, was es noch nicht in Star Wars gegeben hat. Tom, du wirst mir da zustimmen können, denke ich. Ist es Outbound Flights, diese Mission wo einige Jedi quasi in eine andere Galaxis geschickt werden und nie wiederkommen?
Nicht geschickt werden, sondern Sabayoth forciert das ein bisschen. Und ja, da wollen die in eine andere Galaxie aufbrechen. Ja, das gab es in den Legends so auch noch.
Und die kommen da ja auch nie wieder, so meine Erinnerung. Nee. Und es wird ja trotzdem vom Rat, beziehungsweise dann von den, zu dem Zeitpunkt, es wird ja auch gar nicht mehr weiter thematisiert. Ich glaube, da müssen wir halt ganz klar sein, wir sind in der High Republic. Die Jedi sind an dem Peak ihrer Stärke. Die sind am Maximum Limit. Die gucken auf alles hinunter, weil quasi über denen gibt es nichts, nur unter ihnen, weil die Jedi so mächtig sind. Wir haben das in der ersten Folge gemacht.
Vor allem. Und also so das viele wird immer wieder erwähnt. Ja, es gibt tausende Kinder im Tempel. Die sagen auch, die Hexen irgendwann, ja, es sind ja nur 4 Jedi. Also ich meine, wir sind jetzt jahrzehntelang in dem Glauben gewesen, 4 Jedi können die ganze Galaxis erobern, so nach dem Motto. Ja? So, aber es sind nur 4. So, also, ja.
Ja. Also was ich damit sagen möchte, auch in Bezug zu Ki-Adi-Mundi, wenn diese Gruppe jetzt ausgeschaltet wird, ich meine, wir haben, also auch hier wieder blickend auf die nächste Folge, wir wissen, es sterben Jedi und wir wissen, die kommen nicht wieder. Ja. Trotzdem kann das ja etwas sein, was vertuscht wird.
Genau. Ich meine,
genauso wie Soul vertuscht hat, dass es Mae oder dass Osha eine Zwillingsschwester hat. Also da sind ja viele Dinge. Also das kann ja funktionieren, wenn man es nur richtig macht. Ich erinnere daran an Kamino. Ein Planet, der aus den Archiven der Jedi gelöscht wurde und kein Mensch hat sich an Kamino erinnert.
Und also später haben sie es dann ja sogar mehr oder weniger, also jetzt Kamino haben sie ja davor gefunden, Obi-Wan in Episode 2, aber es gibt ja in Clone Wars so ein Arc, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Staffel, welche Folgen, wo auch Yoda und ich glaube Mace Windu und Obi-Wan und so weiter, wo sie dann quasi aufdecken, dass Count Dooku in Wirklichkeit Darth Tyranus ist und dieses ganze Ding mit Cypher Diaz, das kommt ja alles raus und das wird ja dann auch vertuscht, weil ja so, wir befinden uns jetzt im Krieg und die Klone und wir halten uns jetzt, wir halten jetzt lieber mal unseren Mund und sagen da nichts, weil wer weiß, was dann passiert. Und es ist ja jetzt nichts Neues für den Jedi-Orden scheinbar und ich finde, hier wird einfach nur, wie es vorhin schon angesprochen wurde, voll der gute Grundstein gelegt, dass wir genau wissen, warum sind denn die Jedi eben nicht mehr so wie in der High Republic. Wir haben am Anfang, das sollten wir vielleicht auch nochmal erwähnen, hier Kanzlerin Lina So, die ganz eng Hand in Hand mit dem Jedi-Orden zusammenarbeitet und das scheinbar eine wirklich gute Partnerschaft ist, die von der die Republik und die Jedi profitieren. Und dann ist es halt wie oft in der richtigen Welt auch. Ein gutes politisches System, eine gute Organisation, irgendwann durch Macht und Einfluss und andere Belange wird dann halt auch ein guter Gedanke korrumpiert und wir sehen dann ja am Ende, was nach Episode 1 dann mit dem Jedi-Orden passiert und passt einfach nur richtig gut und
Ja, und ich muss auch sagen, diese Tatsache, dass Vernestra halt eben nicht zum Rat geht, weil offensichtlich haben die ja wichtigere Dinge zu tun, ja. Und dass dieser Orden mit all seinen Stützpunkten auf anderen Planeten oder dass da einzelne Jedi-Meister auf irgendwelchen einzelnen Planeten oder Außenposten stationiert sind, das scheint ja ein Apparat zu sein, der immens groß ist und wo es nicht mehr möglich ist, jede Bewegung von allen teilnehmenden Jedi-Rittern, Meistern, Padawanen so zu überwachen oder zu kontrollieren. Vielleicht wollen sie das auch gar nicht. Ja? Und das baut ja auch also fördert dieses Mysterium ja noch zusätzlich, ja. Wir sind jetzt hier nicht im galaktischen Bürgerkrieg oder in den Klonkriegen. Das ist der alles dominierende Handlungsstrang in dieser Ära, sondern es ist halt irgendein kleiner Nebenkriegsschauplatz auf irgendwelchen unbedeutenden Planeten mit irgendwelchen Backwater-Jedis und Hexenzirkeln und so.
Ja, ich meine, dass natürlich Jedi umgebracht werden, ist natürlich schon auch so ein Ding. Aber das haben wir ja auch in den High Republic-Büchern auch schon mitbekommen, dass da Jedis sterben. Also es ist jetzt nicht so, dass das ganz ungewöhnlich wäre. Aber um quasi die Akte Ki Adi Mundi an dieser Stelle zu schließen, wir sind uns einig, Kanonbruch gab es hier keinen, also keinen, der wirklich kanonisch wäre, und wir warten einfach, und das ist ja das Logische, wir warten einfach auf die nächsten drei Folgen noch, um zu schauen, wie es aufgelöst wird. Weil am Ende kann man sich immer noch drüber aufregen, kann sagen, Mensch, das ist ja doch blöd gelaufen, warum machen sie das denn so? Ich erinnere da an dieser Stelle einfach nur gerne daran, dass Obi-Wan Kenobi in Episode 4 nicht wusste, dass R2-D2 sein Droide war, was er auch nie gewesen ist, zugegeben, es ist nie sein Droide gewesen, aber ich glaube, man erinnert sich dann diesen, hey, der sieht blau aus, blau-weiß, den kenne ich doch. Lassen wir das.
Und wenn ihr euch ein bisschen mit Ki Adi Mundi beschäftigen wollt, da gibt es im Kanon vielleicht nicht so viel, aber in den Legends gibt es eine Comic-Reihe, die heißt, oder Miniserie, die heißt Outlander. Und das sollte ein ziemlicher Hasenbau für euch sein. Das ist eine sehr, sehr ausschweifende Handlungsstrang, der durchs ganze erweiterte Universum führt. Also nutzt die Energie für was Positives und zieht euch den Shit rein, bevor ihr irgendeinen Bullshit im Internet schreibt.
Zieht euch den Shit rein und unseren Shit hier beim R2D Empire Podcast.
Genau.
abschließend noch zu dieser Folge, wenn wir gerade über Coruscant und den Jedi-Tempel hatten, fand ich hier cool, mir ist gerade der Name entfallen, aber diese Trainingsschwerter, die wir auch in Ahsoka schon gesehen haben, diese Holzschwerter,
glaube ich, heißen die.
Das fand ich echt auch wieder cool, dass wir das dann auch hier gesehen haben. Und das sind so kleine Elemente, die das einfach so schön miteinander verbinden.
Das stimmt.
Mehr will ich da jetzt auch gar nicht sagen, aber das wollte ich noch erwähnen.
Ich habe ein Element in dieser Folge, was mir etwas Bauchschmerzen bereitet hat, weil es etwas merkwürdig rüberkam. Ich habe für mich eine Erklärung gefunden, möchte die aber ganz kurz nochmal mit euch besprechen, das Thema Reisegeschwindigkeit. die Frage, die man sich stellt, die man sich zurechtstellt, muss ich an der Stelle sagen. Wie kann es sein, dass Kimir und May ungefähr zeitgleich ankommen auf Kofa, wie die Gruppe rund um Soul, die erstmal nach Coruscant zurückgeflogen sind, dort im Rat irgendwie unterwegs waren und dann weitergeflogen sind. Also nicht im Rat, also mit Vernestra unterwegs waren. Ich habe mir quasi das Thema so versucht zu erklären, dass ich sage, hey, da gab es auf dem Planeten einen Mord an einem Jedi-Meister, und die Jedi haben mit Sicherheit gesagt, hier passt mal auf, da müssen wir jetzt quasi aufpassen, wer hier den Planeten verlässt. Und ich denke, dass May und auch Kimir quasi über irgendwelche Schmuggelwege diesen Planeten verlassen mussten und gar nicht so normal reisen konnten, wie das andere vielleicht gemacht haben, und es einfach deshalb länger gedauert hat. Aber hat euch das überhaupt gestört? Ist das euch überhaupt in den Kopf gekommen, dass da irgendwie eine Zeitdiskrepanz gewesen wäre?
Mir fällt nichts Blödes ein, was ich dazu sagen kann. Es gibt nichts Unwichtigeres.
Zeit ist kein Element.
Ja, dann kannst du bei jedem Film, bei jeder Serie irgendwo die Fehler suchen. Also das ist halt einfach plot-driven, so, weiß ich.
Mir ist es direkt aufgefallen, und ich finde auch, dass es immer so ein kleines bisschen ein Geschmäckle hat, weil ich bin auch so jemand, der sich dann da voll die Gedanken drüber macht. Ich kann da mich immer gut zurückerinnern an die 7. Staffel Game of Thrones, wo es so eine Folge gibt, wo Daenerys mit ihren Drachen irgendwie einmal von Mitte Westeros in gefühlt 20 Minuten einmal zum nördlichsten Punkt des Kontinents fliegt, wo dann wirklich irgendwelche Leute bei Reddit die vermeintliche Fluggeschwindigkeit in Meilen pro Stunde von so einem Drachen und hin und her, fand ich damals sehr amüsant. Ich habe es aufgegeben in Star Wars, Empire Strikes Back als Beispiel, wo irgendwie gefühlt Yoda und Luke irgendwie, weiß ich, einen Tag oder zwei Tage trainieren, wenn man es so genau nimmt, weil ja parallel Han und Leia und so weiter mit dem Falken unterwegs sind, das macht irgendwie keinen Sinn. Oder wenn wir draufschließen, dass zum Beispiel, ich glaube, die komplette Handlung von Star Wars 9 irgendwie in 16 oder 18 Stunden stattfindet. Das sind jetzt nur die zwei prominentesten Beispiele, gibt's aber viele. Da schaue ich drüber hinweg. Meine Headcanon-Erklärung ist, dass Ki mir erst noch eine Vertretung in der Apotheke suchen musste, bevor er sich einen Tag freinehmen konnte.
Sehr, sehr gut. Das macht
das Sinn. War, ja, das dumme Kommentar, was normal Tom abgibt, habe jetzt ich mal übernommen.
Ja, hast
ich bin ein würdiger Schüler.
Übergeben bekommen. Mein Meister. Meister ist auch noch ein Thema, das, was ja auch etwas kritisch beäugt wurde, aber das haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen. Daniel, du hast es gesagt, dass wir hier den Stranger anfliegen oder anschweben sehen. Es gab, du hast jetzt Triller aus Fallen Order, hast du jetzt gerade erwähnt. Die war mir zum Beispiel gar nicht eingefallen, aber du hast recht, die schwebt ja auch in der Anfang, vor dem ersten Kampf gegen sie, schwebt sie ja auch da so ein bisschen runter. Dieses Machtlevitieren, das ist ja auch etwas, das wir kennen das aus der Cartoon Network Clone Wars Serie, das hat Dooku da auch schon gemacht. Und es gibt auch, Tom, wir hatten über die Nintendo-Spiele gesprochen von Star Wars. Dort gibt es zum Beispiel in Empire Strikes Back eine Force-Macht, die nennt sich auch Levitation, dass der Jedi dann auch schweben kann, oder also Luke in dem Fall. Also warum soll man die Macht denn nicht für sowas auch einsetzen können, um einfach seinen Sturz, in Anführungsstrichen, etwas abzudämpfen oder einfach elegant irgendwo reinzuschieben? Ich fand das irgendwie, das war für mich stimmig.
Ja, und ich meine, warum gibt's denn sowas in Filmen und Romanen und Serien und Geschichten generell? Na, schon auch, es gibt halt magische Elemente, um Dinge zu machen zu können, Dinge erklären zu können, die man halt jetzt mit logischen, naturwissenschaftlichen Dingen nicht erklären kann. Und selbst wenn man mit der Hardcore-Wissenschaftskeule kommt, da gibt's jede Menge irdische Phänomene, die man sich nicht erklären kann. So, also, weißt du, was ich meine? Ja, das ist so verschwendete Zeit, sich darüber irgendwie zu echauffieren und, keine Ahnung, genieße einfach die Serie. Mann, was soll
True
das?
True Story. Bin ich dabei. Ich glaube, wir springen einfach mal in die fünfte Episode, die ja quasi anschließend ist. Wir haben jetzt auch schon ein paar Sachen dazu gesagt. Diese Episode heißt Nacht, Night und ist auch hier wieder von Alex Garcia Lopez in der Regie dargestellt worden. Und diese fünfte Episode beginnt da, wo die vierte Episode aufhört. Die Jedi kämpfen gegen den dunklen Meister oder jetzt auch The Stranger. Das Macht anders zu sein scheint wie alles, was die Jedi bisher gesehen haben. Nach und nach sterben die Jedi, während Mei fliehen will. Und wird Osha dazu während Mei fliehen will, wird Osha dazu gezwungen. Im Zuge des Kampfes, in dem beinahe alle Jedi getötet werden, wird die Identität des dunklen Machtanwenders offenbart. Kimir. Die Protagonisten Jackie und Yord werden von Kimir getötet und immer wieder weist dieser auf ein dunkles Geheimnis von Sol hin, was im direkten Bezug zu Osha zu stehen scheint. Mit einem Trick kann Osha Kimir für den Moment aus dem Kampf nehmen und es kommt zur Begegnung beider Schwestern. Während Mei Frieden mit ihrer Schwester will und sich auf die Familie beruft, will Osha sie gefangen nehmen. Zum Ende der Folge schafft es Mei, in Oshas Rolle zu schlüpfen und mit Sol den Planeten zu verlassen, während Kimir sich Osha annimmt. Lediglich der Tynan-Tracker Basil scheint durch seine gute Nase zu erkennen, dass es nicht Osha ist, die Sol damit an Bord genommen hat. Eure Gedanken zur fünften Folge dieser Serie. Tom.
Also, das war für mich ein totales Brillantfeuerwerk. Ich fand das super. Star Wars hat sich da was getraut. Das finde ich ja immer mega gut, wenn sie einfach mal was Neues machen. Und da einfach mal alle Jedi umzubringen, die man jetzt 5 Folgen lang oder 4 Folgen lang aufgebaut hat und mit denen man so langsam gebondet hat. Und fand ich einfach mega genial. Und auch diese Padawan, die ja wirklich mehr als kompetent ist und einem, naja, vermeintlichen Sith Lord die Stirn bietet, wird halt dann einfach so vor den Augen aller anderen, vor den Zuschauern, vor den Protagonisten halt gekillt und total cool. Und ja, auch wie Sol dann die Fassung verliert und den Kodex quasi über Bord wirft. Die Serie wird auch hier wieder nicht langweilig. Ja, jetzt gibt's wieder einen Twist, dass die Schwestern quasi Rolle tauschen. Und also ich weiß gar nicht, da alles drin war.
Es ist einfach so viel.
Es ist so viel. Die hat mir wirklich so immens gut gefallen. Und alter Schwede, diese Lichtschwertkämpfe, also da sind ja Kampfstile drin, die hat man ja sonst nur in Clone Wars gesehen oder so, also in Animationsserien. Mega. Also das hat ja fast schon die Prequels in den Schatten gestellt, von der Choreografie her. Also fand ich mega, mega schön anzuschauen. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Inhaltlich, optisch, da war super viel Lore drin. Und um das nächste Rabbit Hole zu nennen, die Maske von Kimir, die er am Anfang ja noch trägt. Und da kommen wir vielleicht auch wieder auf die Expertise mit dem erweiterten Universum bei der Regisseurin oder Showrunnerin. Googelt mal Abeloth, also Abeloth mit TH am Schluss. Und das ist so ein Viech, das grinst auch so. Und dieses Grinsen von der Maske und so, also das ist natürlich auch schon in der Folge davor aufgefallen. Aber ja, einfach toll. Fand ich super. Hat mir richtig viel Freude und Spaß gemacht.
Schön, wenn man dich so schwärmen hört, Tom. Nee, ich kann da auch voll nur mitgehen. Hat mich mega unerwartet getroffen. Ich dachte, das wird so eine typische Folge, dass halt diese ganzen, ich nenne sie jetzt mal Red Shirts, so wurden ja in Star Trek die genannt, die immer quasi direkt Kanonenfutter waren, diese ganzen anderen Jedi, die wir überhaupt nicht kennengelernt haben, richtig. Das wäre eigentlich so typisch Star Wars gewesen, dass um irgendwie Fallhöhe zu zeigen, werden halt unwichtigere Nebenfiguren geopfert und 20 Minuten später ist irgendwie fast schon wieder, da können alle wieder lachen und dann kommt wieder irgendein Gag, so typisch Star Wars, und es ist auch keinerlei Kritik am restlichen Star Wars, das ist halt einfach immer Star Wars so gewesen und so viele Leute haben immer Star Wars vorgeworfen, oh, die trauen sich nicht, sie können endlich mal was für Erwachsene machen und hin und her. Und ich finde, da haben sie sowas von abgeliefert. Also mich hat das sowas von kalt erwischt. Ich dachte nicht, dass Yord und Jackie einfach beide innerhalb einer Folge und so am Vorbeigehen, einfach wie Yord einfach das Genick gebrochen wurde und man das wirklich gesehen hat. Es wurde jetzt nicht nur angedeutet hinter einem Baum oder irgendwas und auch bei Jackie, dass man wirklich direkt diese drei Einstiche durch ihren Körper aus der Perspektive von hinter ihr gesehen hat. Ich dachte einfach nur, what the fuck? Ich stand so vor meinem Fernseher und konnte es gar nicht so richtig glauben. Und also im positiven Sinne, weil ich es richtig scheiße fand, dass die zwei Figuren, weil ich die mega cool fand auf ihre eigene Art und Weise. Und ich würde so gern noch weitere Folgen sehen von denen. Aber ja, das ist Fallhöhe, so soll das sein. Und ja, die Kampfstile, auch wenn ich sie nicht alle unterscheiden kann, und da den Bezug dazu kenne, ich habe halt gesehen, dass es andere Kampfstile waren, ja. Und auch einfach so dieser Wechsel, dass dann von einem Schwert zu zwei Schwertern und dann hat Sol gar keine Waffen mehr und dann macht er dieses Hand-to-Hand-Combat wieder und man hat da so viele Einflüsse aus Star Wars gesehen, aus tatsächlichen irdischen Kampftechniken und ja, also für mich auch nur großartig und alleine schon die Tatsache, wie lange ging die Folge, auch knapp eine halbe Stunde. Und ich glaube, es war wahrscheinlich davon 25 Minuten von den 30 waren nur Kampfszenen irgendwie. Also schon cool.
Nicht ganz, aber schon in die Richtung, ja. Also ich mach das ganz kurz für mich. Diese Serie oder diese Folge würde ich einfach unter dem Mantel konsequent stellen. Und das ist das, was Star Wars, wir haben es gerade schon gehört, was Star Wars ja schon immer vorgeworfen auch wurde, es ist nicht konsequent genug. Wir denken an Reaver, wir denken an Sabine am Anfang von der Ahsoka-Serie, die erstochen werden oder die ein Lichtschwert in den Bauch gestochen bekommen und das überleben. Das fand ich irgendwie auch noch nachvollziehbar. Aber hier haben wir halt wirklich gesehen, dass auch mit verbotener Kunst, also dieses Lichtschwert an- und ausmachen, das ist ja etwas, was ja bei den Jedi verpönt war, wenn wir auch uns die Legends angucken, dass man im Lichtschwertkampf nicht quasi das Schwert einfach ausmacht, dass der Gegner dann in irgendeiner Form quasi nach vorne stolpert oder seinen Schwung falsch irgendwie nimmt, sondern hier das macht man halt einfach nicht. Und hier wurde das einfach demonstrativ gezeigt. Also ja, Show, don't tell in dem Fall. Es wurde wirklich, wir haben es wirklich gesehen, wie dann Jackie dann einfach zang, 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 dreimal kurze Stiche in die Brust bekommt. Und dann haben wir halt auch diesen großen Reveal. Aber komme jetzt auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Was wären denn hier die Lieblingsmomente, die ihr für euch mitgenommen habt? Oder ich sag einfach erstmal meinen, wenn ich darf. Mein Lieblingsmoment, und das ist in dem Fall keiner der Tode, sondern mein Lieblingsmoment ist der, wo ich da gesessen habe und habe gesagt, was hat denn der da für einen Helm auf? Ist das Beskar? Das war mein erster Gedanke, weil dieses Lichtschwert plötzlich irgendwie abgeprallt war und dann, ich habe das gar nicht realisiert, dass das aus war. Und dann denke ich mir, das hast du doch irgendwo, das kennst du doch irgendwo her. Wo hast du das denn? Und ich habe die Folge dann das zweite Mal gesehen und habe dann, also ich habe sie erst auf Deutsch gesehen, dann auf Englisch und dann ist es mir gekommen, das hast du letztens erst gelesen, in dem Buch Thrawn Allianzen, das also der kanonische Auftritt von Kortosis, so nennt sich dieses Metall, was offenbar am Armgelenkschoner und am Helm verbaut ist, weil allein diese Kopfnuss in das Lichtschwert, das fand ich ein großartiges Bild. Also von daher, das war mein Lieblingsmoment. Und dieses Kortosis ist auch in der Bane-Trilogie aufgetaucht.
Genau, ja.
Es ist auch in den Invader-Comics von 2020, meine ich, auch aufgetaucht. Also da wird gerade sehr viel auch einfach wieder genommen. Und das finde ich unglaublich gut, dass man sich dessen bedient, weil es macht sehr viel Sinn an einem Punkt, dieser Kampf. Wir sehen Kimir gegen, wie viele Jedis sind es? 6? 7? Nagelt mich nicht drauf fest.
Sowas, ja.
Und gegen 6 auf einmal zu kämpfen, das ist halt eine ganz, ganz schwere, also das kannst du auch ganz schlecht choreografieren, weil du musst dir überlegen, wenn dann 4 Leute auf einmal zuschlagen und der 5. schlägt auch noch zu, irgendeiner trifft. Das ist ja ein logischer Gedanke. Und hier schafft es alleine Kortosis, zwei Lichtschwert-User einfach aus dem Rennen zu nehmen. Das ist so clever und das ist so gut, also auch cineastisch gut gelöst, meines Erachtens nach. Also da Respekt, dass man sich hier dessen bedient hat, was man ja eigentlich schon hat, um einfach hier einen unglaublich gut inszenierten Kampf darzustellen. Ich gebe das Wort an Tom.
Ich lasse Daniel den Vortritt, sonst weint er wieder.
Oh, okay, dann, stimmt.
Ja, sorry, ich wisch mir kurz die Träne weg.
Du drückst schon die Träne.
Ja. Ich wollte einfach nur sagen, ja, ihr habt schon viele positiven Dinge gesagt. Der Kampfstil vom Stranger fand ich cool, weil es so gar nicht zum Rest gepasst hat. Also diese Jedi waren ja irgendwie auf der Höhe ihrer Schaffenskraft. Man sieht nochmal in der letzten Folge im Jedi-Tempel, wie da die verschiedenen Haltungen und so weiter trainiert wurden. Und er hat einfach so dreckig gekämpft mit allem, was er hatte, so... wie du sagst, mit Kopfnuss gegen ein Lichtschwert und da hat er noch ein verstecktes Messer und das ist so ein richtig ehrenloser Kämpfer und ich glaube auch, dass die Jedi mit sowas nicht gerechnet haben, einfach weil es ja, also wir wissen jetzt nicht genau, was in den letzten Jahren davor passiert ist, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Jackie, die ja wirklich eine richtig gute Schwertkämpferin war und das mir richtig gut gefallen hat. Aber vermutlich, wenn die mal irgendwelche Gegner hatte, waren es wahrscheinlich nicht auf dem Niveau und vor allem nicht dieses dreckige Kämpfen, Hauptsache irgendwie gewinnen mit Kratzen und Beißen, so kam mir das vor. Und dass der auch vermutlich nicht so eine Ausbildung hatte, wie jetzt andere Sith schon, die... Ich sage jetzt mal als Beispiel Count Dooku, der ein Jedi war, der hat auch in seiner Sith-Zeit trotzdem dieses Erhabene und Würdevolle und hat irgendwie doch auch fair gekämpft in gewisser Art und Weise. Und das ist eine ganz andere Art von Kampf, einfach auch. Das fand ich cool. Ich kann es noch gar nicht so richtig greifen, aber eben Stranger bzw. Kimir gefällt mir richtig gut, weil man gar nicht so richtig weiß, was möchte er denn. Und das ist so ein richtig schmieriger Typ, das könnte auch irgendwie so ein Serienkiller oder irgendwie sowas in der Art sein, also das gefällt mir unglaublich gut, wie der so in den Dialogen auch rüberkommt und auch dann irgendwie so zu Jackie meint, als sie gestorben ist, bezeichnet er sie im Englischen mit it, ich denke mal im Deutschen dann
Deutschen mit als, es, ja, es,
so richtig ja, herabwürdigen, dass da einfach eine Person gerade gestorben ist und für ihn ist es so wie so ein Gegenstand irgendwo. Und das fand ich schon heftig.
Ja, mir ist jetzt auch gerade wieder eingefallen, diese Kortosis-Handschuhe, woher ich die kannte. Ich habe es euch auch geschrieben. Also Kortosis, das habe ich in der Recherche schon rausgefunden, dass Darth Bane, als er noch normaler Mensch ist, baut tatsächlich Kortosis ab in so einer Mine. Irgendwie, da ist er Bergarbeiter oder Miner oder sowas. Und später gibt es auch eine Comic-Reihe, Legacy heißt die, die ist wirklich sehr weit fortgeschritten in der Geschichte des erweiterten Universums, wo es imperiale Ritter gibt, die auch solche Handschuhe haben. Also das ist ein ganz direkter Bezug auf die Legends. Sehr, sehr cool. Ja, was war jetzt eigentlich mein Lieblingsmoment? Ich glaube, es kommt der Punkt, wo Jackie im Kampf gegen Kimir diesen Doppel-Lichtschwert-Stil anwendet, den Ahsoka auch nutzt. Und das hat mir sehr gefallen. Und eigentlich der ganze Kampf, wie Jackie sich da durchsetzt gegen ihn und wie diese kleine Padawan so krass kompetent ist und wirklich wahnsinnig gut kämpft und dann halt durch so einen miesen Trick, der im Fandom ja auch total bekannt ist, ja, weil es halt auch wieder vielleicht auch berechtigte Kritik gibt. Ja, vielleicht, warum schaltet man das nicht einfach aus? Und diese Kritik wird halt jetzt aufgenommen, in eine Serie eingebaut, bei einem Sith oder bei irgendwas in der Richtung. Und das ist schon echt cool umgesetzt gewesen. Also dieser ganze Kampf von Jackie gegen ihn, das ist so mein Highlight. Und die Krönung, glaube ich, wirklich dieser Lichtschwertwechsel mit dem Doppellichtschwert. Und es gibt ja auch noch dieses Jedi Fallen Order oder Jedi Survivor. Ich klicke das so auseinander und habe dann zwei. Also Kimir hat ja da, der spaltet ja sein Lichtschwert so und hat dann diese Doppelklinge. Das kommt ja auch aus Jedi Survivor, glaube ich. Oder Fallen Order gab es vielleicht auch schon, weiß ich nicht mehr.
Ja, also gab es schon in Fallen Order, ja.
Also es strotzt halt einfach vor Fandom und ja, sie ist da einfach tief drin, habe ich den Eindruck. Das ist einfach cool.
Ja, also zumindest total sehr belesen.
Ja, voll. Ja.
Das stimmt.
Und was mit zum Helm muss ich auch noch sagen, das hat mich nämlich auch extrem positiv überrascht. Wir kennen jetzt irgendwie Sith Lords, was weiß ich, Revan, Darth Malgus, Darth Vader und jetzt halt Kimir, wo man sich denkt, ja, okay, wir haben es verstanden, er hat einen Helm auf, seine Stimme ist verzerrt. Warum? Warum müssen Sith immer so sein? Und diesen Leuten hat man halt direkt das Wasser abgegraben, indem man dem sofort erklärt hat, warum der diesen Helm aufhat. Also es hindert halt andere, seine Gedanken zu lesen, oder es macht ihn halt nicht anfällig vor Mindtricks. Offensichtlich ist das halt auch durch dieses Kortosis irgendwie, ja, ist halt irgendein magisches Element da, was dieses Metall hat. Und ja, fand ich halt super, dass er den dann auch verliert. Ja, also einfach toll gelöst, diese ganze Situation. Und da hat man den Kritikern halt gleich wieder den Wind aus den Segeln genommen. Fand ich spitze.
Ja, sehr schön. Also ich glaube, das sind auch wirklich so die großen Highlight-Momente dieser Folge. Gibt es denn etwas, was ihr im Nachgang, wo ihr sagt, okay, das muss mir jetzt bitte nochmal beantwortet werden, wo eurer Meinung nach die Serie uns doch was schuldet?
Ich hatte wieder ein paar Probleme mit den Schnitten. Wobei das beim zweiten Mal gucken schon besser war. Also ich habe beim ersten Mal gucken, aber das war auch so aufgrund von der Fülle an Dingen, die da innerhalb so kurzer Zeit passieren. Aber ich hatte im ersten Moment das Gefühl, ich kann manchmal der Handlung nicht folgen. Also ich habe jetzt nicht verstanden, warum taucht jetzt der einen da auf und wieder und ab und dann irgendwie auch schon wie die Folge startet, ist ja dann quasi Osha, die bewusstlos ist und dann wieder aufwacht und dann sieht man es schon kämpfen und das finde ich immer noch nicht, um da mal ein bisschen zu kritisieren, bin ich perfekt in allen Belangen, aber beim zweiten Mal hatte ich schon das Gefühl, dass ich jetzt deutlich besser dem Ganzen folgen kann und ich könnte mir sogar vorstellen, wenn ich jetzt noch ein drittes Mal mir die Folge irgendwie reinziehe, dass ich dann auch keine Probleme mehr habe, aber das wäre so mit einer meiner größten Kritikpunkte, dass ich, ja, dass die Handlung so ein bisschen rumgesprungen ist, aber ansonsten Kritik von mir nicht. Noch ein paar offene Fragen, also so typisch, wie ich es vorhin schon gesagt habe, jede Antwort wirft irgendwie 10 neue Fragen auf. Ich will wissen, was ist die Agenda von Kimir, wer ist er, also ich bin mir fast schon sicher, ohne dass wir was wissen, dass da irgendwann der Reveal kommt, dass halt im Hintergrund sich tatsächlich noch ein Meister befindet und dass Kimir, wenn er denn überhaupt eine Art Sith ist, eher selbst der Schüler ist, der sich einen eigenen neuen Schüler sucht, um dann seinen eigenen Meister zu stürzen oder irgend sowas in der Richtung. Das fand ich echt interessant. Gibt auch noch, ich weiß nicht, ich glaube, Ich habe gesehen, du hast es, glaube ich, auch geliked. Der Luke von Nerd Factory hat einen coolen Post gemacht. Ich glaube, der hat es auch in seinem Video erwähnt, das habe ich aber nicht gesehen. Und zwar, dass er die Theorie hat, dass Kimir quasi einer der Knights of Ren oder der Proto-Ren, der Ursprungs-Ren war. Gibt es ein paar Indizien, die drauf schließen könnten. Ich finde vor allem optisch, also wenn man den Original Ren, das ist quasi, da gibt es einen Comic, der heißt, glaube ich, sogar Kylo Ren.
Also Kylo Ren,
ja. Ist quasi die Origin-Story in so einer Ausgabe, die kann man als Sammelband kaufen, wo erklärt wird, wie Ben Solo quasi von Lukes Schüler, man sieht dann quasi den Weg hin zu Kylo Ren macht, man sieht da verschiedene Etappen, also da gibt es ein paar Zeitsprünge, fängt an als relativ junger und endet dann quasi in den Fängen von Snoke und da ist unter anderem, dass er quasi auf diesen Ren, das ist ein dunkler Machtnutzer mit so einer Maske und er nennt sich Ren und erwähnt aber mehr oder weniger auch, dass er den Titel des Ren auch von jemand, den er getötet hat, übernommen hat. Und im Endeffekt läuft es dann halt darauf raus, dass Kylo ihn dann als seine Prüfung, damit er quasi von Snoke als Apprentice angenommen wird, so mehr oder weniger, beseitigt er diesen Ren und wird dann zu Kylo Ren und nimmt diesen Titel. Und diese Knights of Ren sind ja quasi so Art, es sind dunkle Machtnutzer, die aber eben nicht den Lehren der Sith folgen, aber gewisse ja Parallelen und Ähnlichkeiten damit haben und finde die Idee eigentlich auch ganz cool. Auch optisch würde der Stranger perfekt reinpassen. Also wenn du den mit Photoshop auf diesen berühmten Klippenshot in Episode 9, wo sie da einmal da bedeutungsschwanger stehen, die Kamera fährt drumrum und dann passiert leider nicht mehr so viel mit denen, aber der Shot ist cool. Da könnte man den 1:1 dazustellen. Passt vom Design.
Ja, mit Photoshop kannst du das immer ganz gut. Da kannst du mich auch, kannst du mich dazustellen. Sieht auch cool
aus. Ja, aber du fällst ein bisschen mehr auf, Dennis. Also nichts gegen dich, aber.
Ja, ja.
So.
Mir fehlt dann der Bizeps und Trizeps und keine Ahnung, wie sie alle heißen. Also das war, ja. Also da ist ja der Darsteller echt gut durchtrainiert. Also die Arme,
übel.
Ach du Alarm, meine Fresse.
Als Kimir war er so, kam er mir recht schmächtig rüber und wie er auch so ein bisschen so gebückt und so trottelig da rumläuft und dann halt da so richtig pumped up, hey, da habe ich gedacht, also ordentlich, gegen solche Arme würde ich auch nichts sagen, aber leider müsste ich dazu erstmal anfangen zu trainieren.
Und ja, ein paar Kimia Swallow-Memes machen.
Tom, hast du denn Fragen, die jetzt noch offen sind
nach dieser Folge? Bevor du reingrätst, das hat nämlich dann auch einer geschrieben, ich glaube, das war unter diesem Kommentar bei Luke, ist es dann Smilo Ren? Fand ich echt extrem lustig. Jetzt kommen wir wieder zur ernsten Lage.
Das gab es öfter, ja.
Also du hast gefragt, ob die Serie was schuldig ist. Nee, ist sie gar nicht. Ich finde, die Serie stand jetzt für mich ganz persönlich, ganz subjektiv, und da können mich gerne Leute dafür hassen, ist das die beste Live-Action-Serie nach Andor. Und ja, es gibt halt Fans, die analysieren jedes bisschen und das interessiert mich alles gar nicht. Da mögen produktionstechnisch oder Storytelling-mäßig irgendwelche Ungereimtheiten sein und so weiter und so fort. Und ich glaube, man hat es jetzt schon öfter hören können, dass ich darauf gar nicht so achte, selbst wenn es mir auffällt. Für mich, ich bade einfach gern in diesem Universum und finde irgendwie Parallelen zu alten Geschichten, zu neuen Geschichten. Ich freue mich, dass die solche Sachen jetzt mittlerweile erzählen können, dass es Star Wars in dieser Form gibt, mit egal wie gearteten Haupt- und Nebendarstellern, und ich finde das einfach nur richtig, richtig, richtig cool, was da gerade passiert. Von dem her kann ich freue mich einfach nur. Ich freue mich, wie das weitergeht und wie es jetzt ausgeht, und ich hoffe, dass es mehr davon geben wird.
Ja.
Das ist schön zu hören, Tom, weil ich kann mich auch noch an andere Gespräche vor ein paar Jahren erinnern, wo ich ja immer auch viel Verständnis für deine Sichtweise gezeigt habe, wie halt einfach du, der langjähriger EU-Fan war vom alten Expanded Universe, und dass das dann einfach von heute auf morgen als nicht Kanon erklärt wurde und sie dann neue Sachen gemacht haben, die dann aber nicht, sage ich jetzt mal, einfach nicht immer automatisch besser waren. Und ich glaube, dann nicht nur du, sondern viele einfach so das Gefühl hatten, warum belässt man es nicht bei den alten Geschichten, die cool sind. Und ich finde, das ist schön, dass auch jemand wie du, der aus dem alten Expanded Universe kommt, dann einfach aufgrund so vieler heute schon genannter Dinge einfach Spaß hat mit dem neuen Star Wars und dass halt da die Macher dahinter einfach irgendwie auch eine ähnliche Backstory haben, die selber früher die Legends-Bücher gelesen haben. Und jetzt haben sie halt ein Blank Sheet und können in einer Zeit, wo es noch nichts gibt, was Neues erzählen und berufen sich dann halt aber auf all diese Sachen, die sie früher selbst cool fanden und bauen die auf irgendeine Art und Weise immer ein. Und ich kenne gar nicht so viel aus den Sachen. Also Kortosis kannte ich jetzt, aber dann hört es da bei mir schon wahrscheinlich mit Legends-Wissen auf. Aber ich freue mich dann halt einfach immer trotzdem, wenn sowas eingebaut wird. Und selbst wenn ich es nur danach lese, dann finde ich das immer cool, wenn sich jemand da einfach Gedanken gemacht hat.
Also ich muss schon sagen, ich stehe ja nach wie vor gewissen Dingen kritisch gegenüber. Ich finde, die Sequel-Trilogie ist zumindest in Teilen nicht gut und sehr fehlerhaft, auch erzählerisch. Und da muss man jetzt halt sehen, ob sie es mit einem Rey-Film oder wie auch immer noch hinkriegen, das Ganze zu einem runden Ding zu machen. So, und das lässt sich halt nicht mehr so leicht rückgängig machen jetzt. Und es gibt sicherlich auch Dinge, die mir im Kanon nach wie vor nicht gefallen, aber die gab es auch im erweiterten Universum. Und naja, was soll man da halt machen? Ja? Ich kann jetzt halt hingehen und sagen, alles scheiße. Also was ich halt nicht check, es gibt ja offensichtlich, sind die Leute, die sich über die neueren Sachen gerade mit dieser Woke-Debatte und so jetzt beschweren, die kommen ja aus einer Generation. Das müssen ja Leute sein, die die OT feiern, weil die sind ja auch immer dieselben, die die Prequels scheiße finden und so weiter und so fort. Und ja, also ich frage mich halt, wie man jahrzehntelang in so einem Status des gefällt mir nicht sein kann. Also da geht es einem doch nicht gut damit, oder? Also
ja, gut, ich denke, dass die Frage werden wir hier auch jetzt gar nicht beantworten können.
Nein, weil da kannst sind du nicht das, beantworten. Aber ich möchte eigentlich nur, um das abschließend zu sagen, ich habe halt für mich irgendwann den Beschluss gefasst, dass der Kanon die Geschichten, die es vorher gab, nicht zerstört hat. Ich genieße die auch immer noch mehr als die Kanon-Stories vielleicht, obwohl der Kanon echt Gas gegeben hat jetzt.
Aber vor allem ist es ja auch jetzt so, gerade um noch das abschließend vielleicht zu sagen, ich und du, wir haben komplett unterschiedliche Meinungen zur Sequel-Trilogie. Also ich feiere die Sequels und ich mag die Filme, oder nicht nur ich mag sie, ich liebe diese Filme. Ich finde die einfach wirklich großartig, auch wenn ich durchaus Kritik da sehen kann und deine Kritikpunkte auch nachfolge. Aber du magst die nicht und jetzt kommt eine neue Serie raus und jetzt hier haben wir, ich würde mal behaupten, eine relativ deckungsgleiche Meinung. Und so soll es doch irgendwie auch sein, dass man eine neue Serie oder ein neues Produkt dann einfach auch von Neuem bewertet und nicht aufgrund von dessen, was davor war, wo ja niemand der Involvierten hier was dazu kann. Also
Also ich glaube, man hat sich halt auch blöd angestellt, indem man halt gesagt hat, wir machen jetzt alles besser als früher und am Ende des Tages hat man denselben Scheiß wieder gemacht. Ja? Es gibt inkonsistente Sachen im Kanon, genauso wie es das im EU gab, aber jetzt geht man halt her und traut sich einfach Sachen. Da wird einem Jedi vor laufender Kamera das Genick gebrochen. Punkt, fertig, aus. Das ist konsistent. Da ist halt ein Darth Vader, der steht am Ende von Rogue One und hackt da 20 Fleet Trooper zu Klump. Ja,
so, ja, oder bricht einem in der Kenobi-Serie auch das Genick mit der Macht.
Ja,
es ist nicht das erste Mal, dass wir das sehen.
Das sind jetzt alles so Gewaltbeispiele. Ich will jetzt gar nicht nur darauf raus, dass Star Wars gewalttätig sein muss. Aber dass es halt eine gewisse Ernsthaftigkeit bekommt. Und was sie halt jetzt auch machen, und da hege ich halt große Hoffnung, das habe ich ja schon mal gesagt, dass sie halt die Bücher, die es zur High Republic gibt, dass die wirklich Kanon werden. Also das, was da drin steht, ist Geschichte. So, und die wird jetzt nicht von XY wieder überschrieben. Also das hoffe ich, dass sie das jetzt gelernt haben und bin da guter Dinge.
Drücken wir dafür auf jeden Fall den Daumen. Lasst uns noch zwei, drei Punkte ansprechen, die die Serie aufgemacht hat oder die Folge jetzt explizit aufgemacht hat. Ich meine, der Tod der Jedi, also wir haben für den Daniel, du hast gesagt, die Red Shirts, die waren ja klar, dass die dann quasi irgendwann wahrscheinlich, oder dass die nur da sind, damit sie halt sterben, war natürlich auch dieser Dönerspieß-Kill, war natürlich auch ziemlich gut. Ja, da, also erst der und dann wird quasi hinter dem Baum noch der Kopf die Köpfe abgesäbelt. Das war schon ziemlich cool. Also ohne jetzt die Gewalttätigkeit da
irgendwie im Vordergrund mit zu stellen,
was ist. Aber es war schon krass.
Ich google jetzt mal Dönerspießkill.
Ja, aber vielleicht ist es, ansonsten habt ihr es hier das erste Mal gehört. Also das war ja nicht überraschend, dass die quasi alle irgendwie sterben, aber Jackie und Yord war natürlich schon eine krasse Überraschung. Und ich glaube, haben wir jetzt auch schon thematisiert, müssen wir jetzt ja noch nicht mal im Detail jetzt angehen. Also das war auf jeden Fall an Brutalität und auch an Konsequenz nicht zu überbieten für ein Star Wars Produkt, was unter Disney rauskommt. Ist einfach Fakt.
Das, ja, Disney wirbt ja mittlerweile auch damit. Ja. Irgendwie gab es mal so eine Werbekampagne, das ist was, ist ja nur für Kinder. So, und nee, irgendwie nicht mehr.
Der Reveal, Kimir ist der Stranger, war ja im Grunde auch im Vorfeld schon irgendwie durch die Presse, durch die Social Media Plattform war es ja irgendwie schon safe revealed. Jetzt haben wir nochmal die Bestätigung bekommen. Wir waren, glaube ich, auch alle nicht wirklich überrascht am Ende. Es gab nur diesen einen Moment, wo Osha zu Yord sagt, oder wo Yord Osha erklärt, dass er in den Gedanken drinne war und dort nicht rausgekommen ist. Und dann sagt Osha, das habe ich bei meiner Mutter schon mal gesehen. Und da habe ich ganz kurz für den Bruchteil einer Sekunde gedacht, ist es vielleicht doch nicht Kimi? Ist es vielleicht doch irgendwie eine der Hexen? Hätte ich auch cool gefunden. Ne? Aber war es dann am Ende des Tages nicht. Aber der Reveal,
ja, krasser Moment. Ich glaube, der Schockmoment war jetzt eben quasi, dass der Reveal so relativ vorhersehbar war und dann auf einmal kamen diese Schockmomente mit den Kills. Also ich glaube, dass das so fast schon kalkuliert war. Niemand hat das kommen sehen, dass jetzt die getötet werden, wie du schon gesagt hast, sondern wir haben uns alle so darauf versteift, oh, was ist jetzt da die Backstory, was ist jetzt da die Backstory, und dann kriegen wir es und auf einmal, bam, sind zwei Figuren einfach, wo man erwartet hat, die werden jetzt eher aufgebaut, dass wir von denen noch mehr Stories zu sehen bekommen, und dann war es das
halt. In der zweiten Staffel halt. Ich hätte mir, also, und da ist halt gerade Jackie ist halt so ein Charakter, die hätte ich gerne nochmal gesehen, weil die hat unglaublich viel Potenzial gehabt, und da wird sie dann mit diesen drei Stichen getötet, und das ist ja genau das, sie sieht ihrem Gegner ins Gesicht, fällt zu Boden und dann kommt der Reveal, dass es Kimir ist. Und das war auch, fand ich von der Bildtechnik sehr gut dargestellt. Ja, also das war schon, kann man glaube ich nichts Gegenteiliges zu sagen. Also, aber trotzdem, die Überraschung war jetzt nicht groß. Kimir, der große Meister hier an der Stelle. Zum Ende der Folge kommt es ja dazu, dass May nach einem kurzen Handgefecht mit ihrer Schwester die Rolle ihrer Schwester einnimmt. Ich bin ein bisschen neidisch, weil ich würde mir auch gerne mal die Haare mit einem Lichtschwert schneiden.
Das war so unlogisch.
Ja,
das war so ein Schwachsinn. Das schafft doch niemand. Wie soll denn das jetzt also in Wirklichkeit gehen?
Mit einem Schnitt? Ja,
wie geht denn das?
Ja, wie brennt so Feuer im All? Also ich muss sagen, diesen Rollentausch habe ich erstmal nicht kommen sehen, finde ich aber gut, dass wir ihn haben. Und ich glaube, das ist also meine Vermutung, dass Soul das auch weiß. Ich bin nämlich der festen Überzeugung, dass Soul, der wollte ja die ganze Zeit May irgendwie kriegen in irgendeiner Form. Und jetzt hat er sie. Mhm. Und warum auch immer, er hat ja auch offenbar eine dunkle Seite, ein dunkles Geheimnis, von dem ja mehrfach quasi gesprochen worden ist. Ja. Und jetzt hat er sie für sich gekriegt. Mal gucken, was da halt passiert. Aber glaubt ihr, am Ende ist Soul ein Antagonist und kein Protagonist? Könnte das sein?
Also ich bin mir gerade noch nicht sicher, was da passiert, aber ich hatte ja schon länger die Vermutung, weil es wurde ja auch im Vorfeld zur Serie so gesagt, dass wir jetzt hier das erste Mal quasi die dunkle Seite oder jemand Böses in der Hauptperson sehen. Und da wurde immer so drauf eingegangen, auch dass ja quasi ein guter Bösewicht von sich selbst nicht denkt, dass er böse ist. Ebenso wie Anakin, der ja denkt, er ist im Recht in seiner komplett verklärten Sicht, aber er ist ja jetzt nicht, wacht jetzt nicht morgens auf und sagt, ich will jetzt böse sein, sondern treibt ihn halt irgendwie dazu, die Dinge, die ihm passieren. Und meine Vermutung ist, dass was auch immer in dieser Nacht passiert ist, was auch immer Soul vielleicht getan hat, dass das dazu führt, dass Osha am Ende The Acolyte ist. Weil sie ist ja irgendwie schon so die zentrale Figur. Und das könnte ich mir gut vorstellen, dass das jetzt hier ihre Origin-Story war und dass wir dann im Endeffekt vielleicht verstehen können, warum sie am Ende gegen die Jedi ist, was auch immer, weil halt da irgendeine Wahrheit dann, die alles für sie verändert, herauskommt. Das ist so eine Vermutung. Mal gespannt, ja, aber
zumal ja auch May zu Osha sagt, also, und da hat mich Thilo von Antenne Alderan draufgebracht, Grüße an der Stelle an ihn, weil im Englischen und im Deutschen wird es etwas anders übersetzt, und zwar sagt Osha im Englischen, May im Englischen zu Osha, dass sie gebrainwashed wurde. Im Deutschen heißt es nur, sie wurde manipuliert. Und Manipulation und Brainwash ist ja eine ganz, also das kannst du ja komplett anders definieren. Mhm. Also gerade, also wenn man jetzt einfach nur diesen Übersetzung das sieht. Und wenn sie wirklich gebrainwashed wurde, diese arme Osha, dass man ihr quasi diese Erinnerung eingepflanzt hat, das wäre so mindblown, weil dann würde ich auch verstehen, warum diese vier Jedi so ein Geheimnis aus dem machen. Dann ist auch verständlich, warum Torbin kurz vor seinem Tod sagt, wir haben nur das Beste gewollt oder wir wollten nur was Gutes tun. Ja, das sind so viele coole Aspekte und ich hoffe, das lösen sie so gut auf in den nächsten drei Folgen.
Ja, und du hast halt gleich wieder so eine selbsterfüllende Prophezeiung, indem man halt versucht, irgendwas, was auch immer das jetzt ist, wir wissen es noch nicht, zu verhindern, löst man eben vielleicht genau das aus, was man verhindern wollte. Könnte ich mir vorstellen, dass es auf sowas rausläuft.
Ja, also ich glaube, da haben wir spannende drei Folgen noch vor uns. Und ja, ich freue mich schon tierisch, da dann rückblickend nochmal, müssen wir echt mal machen, dann nochmal gucken, wenn wir quasi den Reveal haben, ob es dann auch so ähnlich wie der Kimir-Moment ist, dass wenn man es weiß, dann sieht man es natürlich. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch so eine Serie ist, dass wenn man die letzte Folge geguckt hat, fängt nochmal von vorne an, dass das zweite komplette Erlebnis nochmal was ganz anderes ist und dass da viele Details, die wir halt noch gar nicht sehen konnten, uns dann ins Auge stoßen dann.
Ja, aber was auch auffallend ist, May reicht ihrer Schwester ja schon immer wieder die Hand und möchte irgendwie eine Familie sein, ja, oder ihre Schwester sein. Und Osha ist eigentlich schon sehr stringent, folgt sie dem Jedi-Kodex. Und das ist ja vielleicht auch eine Art von extremem Handeln irgendwie, dass man da halt nicht davon abrückt. Man weiß nicht, vielleicht ist die Grenze zwischen Überzeugung und Extremismus dann halt sehr. Oder was ich sagen will.
Und wie gesagt, wenn May wirklich diejenige ist, die halt eigentlich den richtigen Weg gegangen ist, die sagt, hey, das, was da passiert ist, das ist ganz anders passiert. Das hast du halt einfach nur, weil ich meine, ich habe vorhin die Szene angesprochen zum Ende der dritten Folge, wo wir dann Torbin sehen, der seine Narbe schon hatte. Also da ist ja so viel passiert und es wäre nicht verwunderlich, wenn das wirklich, dass die Jedi ihr dann neue Erinnerungen eingepflanzt haben, weil das ist nichts, was die Jedi noch nicht gemacht hätten, beziehungsweise auf den Geist zugreifen, machen sie ja eh öfter, so durch dieses Gedanken manipulieren. Aber ich habe die Folge, eine Folge Clone Wars im Kopf, wo Anakin, ich glaube, es ist Obi-Wan und Mace Windu in die Gedanken von Cad Bane eindringen wollen zusammen, mit viel Gewalt. Und das ist ja etwas, wenn die Jedi das machen können, dann können sie da sicherlich auch Dinge irgendwie verändern. Und das wäre, glaube ich, auch nichts Ungewöhnliches, sage ich mal, in so einer Situation. Ja, wenn sie halt, und das würde am Ende heißen, hey, wir sind die Jedi und eigentlich sind wir doch gar nicht die Guten. Eigentlich sind wir doch, also ein paar von uns sind doch echte Arschlöcher.
Ja, was ich mega cool fände, ich habe letztes Mal gesagt, ja, ich hätte es eigentlich cooler gefunden, wenn sie jetzt nicht so ein Plot-Device, das ist eine Zwillingsschwester, sondern irgendwie ist die schizophren oder so. Und wenn das jetzt rauskommt, wenn das jetzt rauskommt, dass sie zwar die Zwillingsschwester hat, aber trotzdem irgendwie ein psychisches Problem hat, durch was auch immer das ausgelöst wurde, vielleicht durch Soul oder was auch immer, was dann am Ende des Tages dazu führt, dass ihre Welt und ihre Überzeugungen halt völlig kollabieren und sie dann halt die Akolytin wird. Ja. Mhm. Also das, da würde ich dann sagen, well played. Das habt ihr richtig
gut. Ist ja auch schon, wie Kimir dann so über sie sich beugt und wie er sie so zudeckt und das war schon richtig creepy. Und
Machtheilung einsetzt.
Stimmt.
Mhm. Und das ist ja auch so ein Punkt. Kann ein Sith Lord oder Sith, ist egal, kann der das überhaupt? Ist das eine Fähigkeit, die jeder Machtanwender nutzen kann? Oder kann das halt eigentlich nur ein Jedi, weil der die helle Seite der Macht verwendet?
Aber er sagt ja, er möchte nur frei sein. Er sagt ja von sich, genau, so vielleicht, ihr behauptet, ich bin der Sith. Ja?
Genau. Also,
spannend.
Einfach. Also ich glaube, er ist kein Sith. Somit haben wir auch diesen Ki-Adi-Mundi-Bruch nicht, der in der Welt aktuell rumgeht, weil auch ein Sith würde sich nicht offenbaren, nicht in dieser Form. Es ist ja genau, und es ist ja auch etwas. Und ganz kurz, das war natürlich ein lustiger Moment. Wo er sagt, wie hat er es gesagt? Ach, jetzt fällt mir der Wortlaut nicht ein. Warum?
Das ist sinngemäß, warum zeigst du dich oder offenbarst du dich?
Genau, warum zeigst du dich? Ja. Eigentlich hatte ich ja eine Maske getragen. Das war ein schöner Moment. Habe ich gut
gefunden. Das meinte ich auch mit so diesem Serienkiller, Psychopathen, der Leute killt und nebenher noch so ein paar Späßchen Jokes macht und das ihn so gar nicht juckt, dass er da gerade Leben ausgelöscht hat. So.
Ja, aber da ist er auch wieder sehr stimmig, der Charakter. Das ist ja so eine ähnliche Art von Humor wie in der Apotheke, wo er sagt, hä, ich dachte, der ist mit euch hier. So,
das ist mit euch, ja. Ja, oder auch wie er so Jord das Genick bricht und dann auch dieses Überraschung. Ja, das ist tada, da bin ich. Ja, also ich glaube, wir können festhalten, diese drei Folgen haben enorm viel dazu beigetragen, dass wir drei auf jeden Fall uns sehr auf die nächsten drei Folgen freuen. Um dann zum Ende dieser ersten Staffel The Acolyte auch nochmal an die Mikrofone zu kommen und dann unsere letzten Gedanken vielleicht dann auch ein bisschen ausführlicher. Ich meine, wir sind jetzt ja auch schon um die 1,45, 1,50. Ja, je nach Schnitt muss man mal gucken. Also es wird jetzt auch nicht vollgeschnitten sein, aber wir versuchen dann vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr dann auch in die Tiefe noch einzugehen, was wir noch eventuell mehr finden. Weil jetzt ist es ja auch einfach nur eine Zwischenstation, die wir jetzt erreicht haben mit Episode 5 oder Folge 5. Ja. Genau. Aber habt ihr zum Abschluss, hat irgendjemand noch was, wo er sagt, das ist bisher noch nicht gesagt worden, das wollte ich jetzt noch mal loswerden? Also ich habe nichts.
Fällt mir bestimmt in 10 Minuten ein, aber aktuell habe ich gerade nichts mehr.
Okay, dann würde ich sagen, liebe Zuhörenden, vielen Dank, dass ihr euch unsere Meinung angehört habt. Kommt gerne slidet in unsere DMs oder schickt uns eine E-Mail oder wenn ihr der Meinung seid, wir sind vollkommen irre, dass wir das gut finden, was wir hier gesehen haben. Auch das könnt ihr uns gerne sagen, aber bitte seid dabei reflektiert, seid dabei auch freundlich, weil wir wollen da natürlich einfach auch in den Diskurs gehen. Ne? Jeder darf seine Meinung haben und das ist absolut in Ordnung. Wir möchten natürlich auch, dass unsere Meinung dann genauso akzeptiert wird und vielleicht kommen wir ja auch auf einen gemeinsamen Nenner, wenn man einfach darüber spricht. Und dann sage ich Daniel, Tom, vielen Dank, dass wir heute wieder die Zeit gefunden haben. Es geht auch in den nächsten Wochen und Monaten etwas weiter. Wir werden auch bald wieder eine neue News-Folge haben. Wir werden über ein paar Bücher sprechen. Wir werden über ein paar Spiele sprechen. Also es kommen ein paar Folgen in den nächsten Wochen und Monaten auch hier auf diesem Kanal für euch. Und dann würde ich sagen, wie immer beenden wir diese Folge mit einem freundlichen Möge die Macht mit euch sein.
Immer. Immer.